bla bla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Diese Folge wird präsentiert von Stravanza, dem Modelabel mit frechen Prints, lässigen Schnitten und der Extraportion bayerischem Charme. Ja, ein leckeres Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen des Himmelblabla-Podcast, hier zur 16. Folge. Woo. Mein Name ist Katie und mir gegenüber sitzt heute, wie auch schon die 15 Folgen davor, Christian Topel. Er ist Mitbegründer des Himmelblau-Magazins, freischaffender Copywriter und Autor, sowie Herrchen einer sehr schnuckeligen Hundedame namens Benny Lane, die uns heute wieder zu Ehren ist, sozusagen. Küchenchef Topel liebt, wie ich aus sicherer Quelle weiß, Knoblauch und ist als rasender Reporter schon in so manche Küche hineingeplumpst, in der er tatkräftig mitmischen durfte. Ob Smörre, Bröt oder Pizza, kein Kochkurs ist vor ihm sicher. Auf Instagram bezeichnet er sich selbst als Brutzel-Vize-König, hat schon Schwammerl frittiert und sogar Gemüse auf den Balkon gezogen, nur um es später höchst genüsslich zu verspeisen. Was sonst noch so auf der Topelschen Tafelrunde landet, das wird er uns heute hoffentlich verraten. Begrüßen Sie mit mir den Feinschmecker mit Füllfeder, den Wortwürzer, den Head of Herd und Herausgeber heißer Headlines, den Chefredakteur mit dem schärfsten Messer und der weichsten Butter-Podcast-Stimme, Christian Topel.
Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Hallo.
Also Alliterationen bin ich jetzt satt.
So, ja, gut.
Wunschbar.
Wortwürzer, hast recht.
Ich freue mich, dass wir wieder hier sind.
Ich mich auch.
Vielen Dank für die nette Begrüßung, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Jene nachtigallsche Stimme, die uns hier alle so in diesen Podcast wieder hineinsaugt, gehört Katrin Faber. Mhm. Und falls ihr Eltern seid, hier eine wertvolle Warnung. Sollte euer Nachwuchs zu einem Geburtstagsfest eingeladen sein, bei dem Tante Katie als Organisatorin sowie Animateurin auf der Einladung vermerkt ist, besteht die Gefahr, dass ihr eure Kinder von oben bis unten tätowiert zurückbekommt. Ob abwaschbar oder nicht, dürft ihr selbst rausfinden. No risk, no fun. Apropos Fun, apropos Spucke, ich kenne keine andere, die sich täglich mit so viel Freude auf ihr dreifarbiges To-Do-Listen-Post-it-Zettel-System stürzt wie Katrin Faber. Ihr Schreibtisch scheint manchmal von oben bis unten, von links nach rechts tapeziert zu sein mit Zetteln voller Aufgaben. Doch die umtriebige Marketing-Spezialistin, die Sängerin der Rockband Mulberry Sky, die hingebungsvolle Futterbeauftragte zweier süßer Katzis namens Loki und Luna lässt sich nicht entmutigen. Vielmehr stürzt sie sich so gierig auf die Zettelwirtschaft wie die Helden und Heldinnen ihrer heißgeliebten Fantasy-Romane in die Schlacht. Wann sie Zeit hat, das Zeug zu lesen? Na, nachts, wenn unser eins schnarcht. Und ich vermute, bevor sie einen dieser dicken Schinken aufschlägt, singt sie leise, damit der Gatte nicht erwacht, eine altbekannte Motivationsmelodie. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttobuchstabenprodukt. Liebe Katie, Holy Macaroni des Himmelblabla-Podcast. Ich freue mich drauf, heute mit dir das Brutto-Podcast-Produkt zu steigern.
Geil.
Lassen Sie uns beginnen.
Let's begin. Ich danke Ihnen. Ja, es waren abwaschbare Tattoos, möchte ich noch hinzufügen, natürlich.
Schon, oder?
Und ich bin nur ausführendes Element gewesen, denn mein Neffe, 6 Jahre alt, hat sich eine Tattoo-Party gewünscht. Wie konnte ich ihm diese ausschlagen.
Auf gar keinen Fall kann man das ausschlagen.
Ja.
Was war das Lieblingsmotiv?
Naja, es waren sowohl Mädels als auch Jungs zugegen. Daher habe ich mich für unterschiedlichste Motive entschieden. Es gab Meerjungfrauen, Prinzessinnen, Einhörner, Dinosaurier.
War fantastisch.
Verschiedenste Tiere. Da kamen vor allem die Tiere aus der Unterwasserwelt sehr gut an. Quallen, Oktopoden.
Die lassen uns nicht los, die Oktopoden.
Wale. Ja, ein Hai gab es auch. Ich habe mich für so einen Langhals Pflanzenfresser-Dino entschieden. Ja, der geht schon ein bisschen ab. Aber jedes Mal erschrecke ich mich wieder, wenn ich dahinter denke, da habe ich doch eigentlich gar kein Tattoo.
Ja, nicht, dass du an der falschen Stelle mit der Drahtbürste hinarbeitest. Genau. Das geht einfach nicht ab.
Ja, nee, keine Sorge, das passiert nicht.
Gut.
Aber sonst, wie geht's dir heute an diesem wunderschönen sonnigen Tage?
Ja, gut, wir nehmen ja mal wieder montags auf, weil jetzt beim letzten Mal waren wir gar so wahnsinnig. Ja. Man sagt, wunderbar, das machen wir jetzt immer so.
Das ist
Zufall. Aber mir geht es auch überraschend gut heute.
Schön.
Obwohl es gestern ein trubeliger Tag war.
Ja.
Wir waren, das muss ich erzählen, das war sehr lustig. Wir waren am Ostermarkt von der Landlmühle. Wem die Landlmühle nix sagt, das ist eine Art Ortsteil im Ort Stephanskirchen, aber ganz eigenständig. Mhm. Da hat, ihr könnt es auch einfach die Geschichte im Himmelblau Magazin lesen, ist, glaube ich, erzählt es ganz kurz, hat ein Architekten-Ehepaar eben eine ehemalige riesengroße Mühle geerbt und stand vor der Entscheidung, was machen wir damit? Gentrifizieren oder es schön machen, und sie haben es schön gemacht, und das ist jetzt wie so ein kleines Dorf, da gibt es Manufakturen, Ateliers.
Mega.
Da steht die Kletterhalle, also das ist, da kann man auch wohnen, das ist eine total süße, tolle Gemeinschaft. Mhm. Und gestern war eben Ostermarkt, es war brechend voll, und wir haben uns gedacht, da schlendern wir mal hinüber, hatten die Penny Lane dabei, und dann gehen wir so, und auf einmal ruft eine junge Frau: Halt, stopp, den Hund kenne ich, das ist der Hund vom Mimi Blabla Podcast.
Das ist geil.
Ja, die Penny Lane ist voll famous.
Famous.
Also liebe Grüße an die Hundi. Von der Solawi war sie, glaube ich.
Aha, ja,
voll
schön.
Cool, oder?
Total verrückt. Ich bin ja begeistert.
Ja, ich auch. Also die wird jetzt hier vermarktet ohne Ende, die kleine Maus.
Sehr gut. Also weißt Bescheid, Hundi, gell? Oh, sie ist so brav. Sie liegt da heute und lauscht unseren frohlockenden Stimmchen. Ja, auch vielen, vielen Dank. Sei an der Stelle nochmal gesagt für das tolle Feedback zur letzten Folge mit der lieben Dagmar Bittner. Mich haben echt noch nie so viele Nachrichten erreicht und auch Kommentare, die gesagt haben, so von wegen, ich will jetzt auch Hörbuchsprecherin werden und so weiter. Also auch der Berufsweg kam sehr gut an. Wer die noch nicht gehört hat, die Folge, das ist die Folge 15, unbedingt nochmal nachhören. Also das lohnt sich definitiv.
Ja. Absolut.
Und weil es letztes Mal auch so toll geklappt hat, möchte ich hier nochmal sagen, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, Sie können uns eine große Freude machen, indem Sie uns auf dem Kanal Ihrer Wahl abonnieren und gerne auch bewerten. Also lasst gerne ein paar Sternchen da. Wir sagen vielen Dank dafür. Tja, Christian, um was geht's denn heute eigentlich?
Heute schlagen wir uns die Wänste voll. Verbal natürlich.
Es ist der korrekte Plural. Von Wanst.
Oder Wanstis.
Wansteriche. Ja, also es geht heute um Essen.
Das Schönste überhaupt, fast.
Also, du hast ja gesagt, Essen und Kochen, das war ja dein Vorschlag. Ich möchte das gleich mal vorweg.
Alle 16 Folgen mache ich auch mal einen Vorschlag. Wahrscheinlich war ich hungrig, als die Frage aufploppte.
Wie kamst du drauf? Du willst einfach mal über Essen reden.
Das ist wie, wenn man einkaufen geht, hungrig, dann wird der Wagen sehr voll mit lauter Schmarren. Mhm. War ich vielleicht auch, als die Nachricht aufploppte, was machen wir? Du bist ja da, also die Kate, die ist ja da so fleißig. Also es ist so, wenn wir ja heute die Mikros abschalten, dann muss ich schon wieder mit dir in die Planung für die nächste einsteigen, so ungefähr.
Verzeihung.
Nee, ist super.
Wenn wir es
in meinem Stil machen würden, dann würde man jetzt noch nicht wissen, um was es heute gehen soll.
Ja, gut, dass du mich und meine kleinen Post-its hast.
Ja, ich bin in Wirklichkeit beneidigt, dass sie haben deine Post-its.
Ja, das haben jetzt auch
und
schon
vor allem, sie sind auch, als würdest du sie mit einem Lineal aufkleben auf deinem Tisch.
Nee, das sieht immer nur so aus. Also vielleicht zur Erklärung, ich habe tatsächlich so eine kleine To-Do-Liste auf meinem Schreibtisch kleben. Es gibt quasi drei Reihen. Und das ist einmal To-Do, in Progress und Done. Und das motiviert mich halt heftig. Ich bereite das halt immer für eine Woche vor. Und da kommen natürlich unter der Woche immer mehr auch To-Dos dazu. Aber ich sehe dann halt auch den Fortschritt. Also was mache ich gerade, woran arbeite ich gerade und was habe ich schon geschafft? Und es ist für mich und mein Hirn Aber mega gut, das so zu verfolgen. Und am Montag in der Früh setze ich mich dann hin und mache diese ganze To-Do, die ganze Done-Liste quasi weg. Und dann ist das wieder aufgeräumt und dann geht die nächste Woche los. Das finde ich mega.
Ich glaube, mich würde es total motivieren, wenn man das mit einem Trinkspiel kombinieren würde.
Könntest du.
Also da immer die Done wäre ein Stammball.
Ja, mei, was spricht dagegen da?
Eine Flasche? Die Leberwerte.
Ja. Hast recht. Lass mal das. Ja, aber es geht heute um Essen und das ist ja ein super weites Feld. Was hast du für eine Strategie angewendet, um dich diesem Thema zu nähern? Hast du gegessen?
Oh, super viel gegessen. Chips habe ich gegessen, ungarisch am liebsten. Prinzenrolle.
Habe ich schon lange nicht mehr gegessen.
Wie, gar kein? Das stimmt, du bist ja so gesund. Ich eigentlich auch, aber dann gibt es immer diese so Comfort Food. Und das brauche ich schon.
So, was ist dein Comfort Food?
Ja, Chips finde ich schon gut und Schokolade.
Schokolade habe ich mir voll abgewöhnt, aber unmöglich. Chips gehe ich voll mit. Also ich bin auch eher so der salzige Snackerig.
Snackerine.
Die salzige Snackerine, ja.
Ja. Nee, ich brauche viel Süßes.
Viel Süßes.
Ja, sonst komme ich ja in Unterzucker rein.
Ja, sehr.
Das geht ja nicht.
Es wäre ekelhaft, wenn man da eine Banane essen würde.
Das ist ja, Obst.
Ja, stimmt. Bist du dann auch ein süßer Frühstücker?
Na, nicht mehr. Aha. Also war ich lang, da gab es immer Porridge.
Geil.
Und das war süß und das war auch, tat auch gut und war köstlich und hat aber zu einem unglaublichen Heißhunger auch geführt. Also ich hatte sehr schnell wieder Hunger und dann habe ich irgendwann auch gelesen, ja, logisch, der Körper kriegt halt durch diese Haferflocken und das Obst und alles einen unheimlichen Glukoseschub. Mhm. Und das findet er so geil, dass er halt, sobald der abgebaut ist, recht schnell wieder diesen Peak haben will. Mhm. Und deswegen war der Hunger so schnell wieder so krass da. Und deswegen umgestellt und jetzt gibt's in der Früh deftig. Protein und deftig.
Also ich entschuldige mich jetzt schon mal, das bestimmt fängt mein Magen irgendwann an zu knurren. Ich habe immer Hunger und wenn wir von Essen reden, ist die Gefahr natürlich besonders groß.
Ich habe dir doch gesagt, ich habe hier von der Penny Lane das Döschen mit Chicken dabei.
Die größte Tupperdose der Welt.
Da kannst du dir gerne das eine oder andere nehmen. Das ist einfach nur pures, gefriergetrocknetes Chicken.
Nee, danke. Ganz lieb. Also es ist wirklich eine unfassbar kleine Tupperdose. Ich weiß nicht, wo es sowas zu kaufen gibt. Die ist ja nicht mal eine Handfläche groß. Es stinkt.
Oh Gott, da hast du Versehen dran gerochen.
Also toll, was dein Hunde-Daddy dir da zum Essen gibt.
Ja, das sind ja nur so kleine Belohnungssnackies.
Für sie findet es bestimmt gut. Ne? Ja. Okay. Wohlfühl-Food-Chips kann ich komplett nachvollziehen. Auch so Kartoffeln generell. Ich bin voll das Kartoffelkind. Also wenn es mir mal schlecht geht oder so, ich habe auch so überlegt, was, wenn ich mal nicht weiß, auch was ich essen will oder wenn ich auch so ein bisschen krank bin oder so, ist das Erste, an was ich denke, Kartoffeln mit Butter und Kräutersalz.
Oh, geil, ja.
Ja.
Oh Gott, ich merke schon, nee, das ist ja eine schlechte Folge. Einfach nur Essen aufzählen und da, der oder die andere, oh ja, geil, super.
Und beim Thema Porridge hat mir letztens ein Kollege aus dem Karate noch den Tipp gegeben, der macht das aber allerdings als Overnight Oats. Der macht Mohn in seine Overnight Oats und streicht dann morgens, bevor er das isst, eine Schale mit so Pflaumenmus aus und patscht dann sozusagen diesen Klumpen Overnight Oats mit Mohn da rein. Das ist wie so eine, wie sagt man, Germknödel, Dampfnudel. So ähnlich schmeckt das mit diesem Mohn und diesem Pflaumenmus.
Ja, da kann man.
Das habe ich mir richtig gut vorgestellt. Das werde ich am Wochenende mal machen. Essen. Ja, Essen. Gibt es so Gerichte aus deiner Kindheit, so die du auch so als Wohlfühlfood bezeichnen würdest oder irgendwas, was dir so speziell in Erinnerung geblieben ist?
Ist jetzt tatsächlich beim Überlegen siedend heiß eingefallen, dass und habe gleich bei meiner Mutter mich ran WhatsAppt und habe sie gefragt, ob sie das Rezept noch hat. Nicht, dass man findet es auch im Internet, aber es muss ja das von der eigenen Mutter sein.
Natürlich.
Und zwar habe ich Kirschauflauf geliebt.
Oh, Kirschmichel.
Und das hatte ich schon, genau.
Habt ihr das mit Brot gemacht oder mit Reis?
Weiß ich nicht mehr. Also, ich habe das Rezept noch nicht angeschaut, weil sonst muss ich sofort das Ding kochen.
Es gibt so einen Milchreisauflauf, das kenne ich mit Kirschen.
Ja, nee. Wobei, den gab es auch mal. Oh Gott, es gibt nur noch Kirschaufläufe demnächst.
Geil, ich komme vorbei, sag Bescheid.
Ah, das habe ich so geliebt. Und dann gab es eine Zeit lang, da ist am Wochenende immer meine Oma gekommen und hat auf mich aufgepasst quasi, weil meine Mutter und ihr Lebensgefährte, als bevor wir nach Rosenheim gezogen haben, das Haus baut.
Ja.
Und da habe ich Gott sei Dank nicht mitbauen müssen. Und da war immer die Oma bei mir. Und die Oma hat jetzt mal gegrilltes Händel mit Pommes gemacht.
Ja, auch cool. Pommes.
Ja.
Jetzt sind wir wieder bei den Kartoffeln.
Selbstgemachte Pommes.
Ja.
So richtig in siedendem Fett dahin gebrutzelt. Mhm. Wow.
Bist du Team Heißluftfritteuse?
Nein, geh weg.
Okay. Ja, wollte ja nochmal fragen.
Diese Chips sind ohne Fett und ohne Gewürze. Ja, dann lutsch an einem Papadeckel.
Okay.
Also ich finde, wenn sündigen, dann auch ordentlich sündigen. Dann in die Hölle kommen und nicht nur so anklopfen.
Na gut, dann wissen wir da auf jeden Fall schon mal Bescheid. Also ich habe tatsächlich zwei krasse Erinnerungen an Essen in der Kindheit. Und zwar, ich war immer so ein richtig schlechter Esser. Also ich weiß auch nicht, ich mochte viel nicht. Ich war sehr horklig, sagt man in Bayern. Heutzutage ist das nicht mehr so. Also ich bin zwar Vegetarier, aber ich esse sonst alles, außer Koriander. Kommen Sie mir nicht mit dieser Scheiße um die Ecke.
Team nicht Koriander.
Ja, definitiv. Genau, aber sonst kannst du mir eigentlich alles hinlegen und ich esse es dir. Auch Rosenkohl, rote Beete, fuck it, gib, ich esse es. Ja, ist alles in Ordnung. Aber früher war ich richtig, richtig horklig und habe zu Hause auch echt schlecht gegessen. Und dann gab es immer so Kindergartenfeste. Ne? Und einmal, da war ich schon ein bisschen älter. Ich bin ja mit 3 in den Kindergarten gekommen. Ich war eines der ersten Kinder, wo das funktioniert hat, dass man mit 3 schon in den Kindergarten gehen durfte. Und ich wollte aber unbedingt selber, muss man auch dazu sagen. Mama war not so amused. Aber ein bisschen später dann, da war ich glaube ich schon so 4 oder 5, gab es mal Linseneintopf im Kindergarten. Und eigentlich habe ich nicht Kartoffeln gemocht, so, die dann schon so braun waren. Und wenn die Kartoffeln so in der Linsensuppe mitkochen, ne, dann werden die ja einfach so, die nehmen so ein bisschen diese Farbe natürlich auch der Linsen an. Aber es hat so gut gerochen, ich hatte so Hunger. Ich habe einfach 3 Teller Linsen gegessen. Es war so ein Spektakel, dass die Kindergärtnerin das meiner Mama gleich erzählt hat. Also die Kathi, die hat heute 3 Teller Linsensuppe gegessen, so von wegen, geben Sie Ihrem Kind sonst nichts zu essen, so. Und ja, Linsen, Eintopf ist immer noch eins meiner absoluten Favorite-Essen. Ich liebe Linsen, ich liebe diese Kartoffeln, wenn die da so mitkochen und dann so sämig werden. Oh mein Gott, da könnte ich, kriege jetzt schon Pipi in die Augen. Und ein ganz schlimmes Essenserlebnis hatte ich auch im Kindergarten mit 3 Jahren damals, Kindergartenfest. Und wir durften uns aussuchen, welche Soße wir über die Nudeln bekommen. Ja, funny story. Es gab einmal Bolognese-Soße, hatte ich mega Bock, zeigt drauf. Aber was gibt sie mir? Nur Tomatensoße. Und Tomatensoße, so plain, war für mich so richtig so, nicht so geil. Kennst du das, wenn du was isst und es wirkt dich so ein bisschen, das hatte ich immer mit Tomatensoße.
Nicht wirklich.
Oder Banane, wenn da diese Streifen dran sind. Oh, kann ich auch nicht. Na, okay. Und jedenfalls saß ich dann da so vor meinen Nudeln und es hat mir halt einfach echt nicht geschmeckt. Ja, es war richtig schlimm. Und dann habe ich die nicht essen können, habe so die nackerten Nudeln ohne Soße halt drum rumgepickt und dann mein Teller wurde halt nicht leer. Und die Kindergärtnerin war halt so von der really old school und hat dann gesagt, ich setze dich jetzt in den Bastelraum und solange du nicht aufgegessen hast, darfst du nicht herauskommen.
Ah, oh, Pädagogik vom Online-Stern.
Und ich saß dann da und habe gewartet. Und ich war natürlich aber auch so, dass ich gesagt habe, nö.
Sehr gut.
Ich esse das nicht auf. Und meine Mama kam dann, als sie mich abgeholt hat, und hat diese Kindergärtnerin zur Schnecke gemacht. Die hat dann, es kam mit dem Argument, ja, aber wir schmeißen doch kein Essen weg. Dann hat meine Mama eine Tupperdose genommen, also meine Brotzeitdose, hat die Nudeln da reingeschmissen. Das essen wir zu Hause. Dann hat sie mich mitgenommen und wir sind heimgefahren. Das war so cool. Aber wie krass eigentlich, ich hatte so ein Trauma von dieser Tomatensoße, dass ich jahrelang, ich habe quasi die Pizza Bianca erfunden. Ich habe jahrelang nur Pizza mit Käse gegessen, ohne Tomatensoße.
Voll traumatisiert.
Richtig schlimm.
Oh mein.
Ja, aber wie gesagt, ich habe es überwunden. Ja. I'm healed. Ich kann heute alles essen.
Das ist gut. Ja, man wird so sehr, man wird stark geprägt einfach.
Voll krass.
Dem, was die Eltern kochen, was
auch
man
das als
Kind isst. Und das ist dann im Guten wie im Schlechten.
Ja.
Es dauert, bis sich das ändert.
Ja.
Ich kann halt auch, also Rosenkohl, auch dieses ganze bittere Zeug, mega.
Ja.
Und bei diesem ganz viel so Gemüsesachen ist es ja einfach die Art der Zubereitung.
Ja.
Also ganz viele sagen dann, und ja klar, wenn du noch immer dieses gematschte, tausend Jahre gekochte Gemüse nur kriegst, wie man es in die 50er Jahre als Beilage zu irgendwelchen Fleisch.
Karotten, Erbsen, Blumenkohl.
Genau. Ein schönes Buttergemüse, 3 Tage gekocht.
Kenn ich aber auch, so Buttergemüse, finde ich schon auch geil, muss ich sagen.
Ja, geht schon auch gut, aber also das ist so oft in so sehr bodenständigen Restaurants, die noch kochen wie früher. Ja. Da ist es oft so sehr arm.
Ja, das stimmt schon. Ja, crazy. Also das waren so meine zwei Kindergarten-Essensgeschichten.
Oh Gott, Gott sei Dank habe ich kein so ein Trauma. Wüsste zumindest keins. Aber ich hab später für dich ganz, 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 ganz tolle Sachen dabei.
Essen?
Ja. Also nicht physisch, sondern nur verbal. Aber glaub's mir, es ist besser, dass ich nur verbal dabei habe.
Okay. Das
sind etwas kuriose Speisen aus aller Welt, wenn ich es mal nenne.
Ich bin total gehypt. Okay. Ja, spannend.
Bist du anfällig für so Food-Trends?
Es kommt ein bisschen drauf an. Ich bin momentan zumindest, habe ich so eine Ich-koche-nicht-so-gern-Phase. Das habe ich aber immer mal wieder und es ist meistens auch über den Winter. Im Sommer blühe ich dann auf und habe wieder Bock auf Couscous-Salat und Grillbeilagen zaubern. So. Und momentan ist es so, wenn ich mein Instagram öffne, mein Algorithmus versorgt mich sehr viel mit sehr vielen gesunden, coolen, auch einfachen Rezepten. Aber ich schaue mir das so an und ich denke mir, ich bin gerade echt ein bisschen ich kann es gerade nicht. Ich kann gerade nicht kochen. Ich würde das alles essen, aber ich möchte es gerade nicht selber zubereiten.
Ja, wofür hat man sich denn einen Ehemann angeschafft, Herrschaftszeiten?
Der Michi ist so cute, wirklich momentan, also schon länger. Er nennt es seine...
Endlich nach all den Jahren ist er auch mal cute geworden. Gratuliere dir.
Nee, es ist echt mega süß, weil er nennt es seine Kantine sozusagen. Es ist halt Kantinenservice und dann sagt er mir immer, was es gibt. Und wir haben immer so, es funktioniert nicht immer, aber wir haben meistens den Deal, der eine kocht, der andere räumt danach auf. Und das ist natürlich immer ein bisschen drauf an, was es zu essen gibt. Aber ich habe gerade einfach ein sehr bewegtes Leben und Kochen zählt gerade nicht zu meinen Stärken. Und da bin ich so froh, dass er das gerade übernimmt. Und ich gebe zu, wir haben auch so eine Kochbox, die regelmäßig kommt und uns mit Ideen und Rezepten und den dazu passenden Lebensmitteln versorgt. Und das nimmt uns zumindest dreimal die Woche die Entscheidung ab, was wir kochen und wie es zubereitet wird.
Ja.
Und wir sind schon auch Team Essen gehen. Wir gehen schon echt gern essen.
Also ich war lang Team liefern lassen,
ja.
Aber das ist halt echt meistens ganz schöner Schrott.
Das, ja, und da darf ich eine Frage meines Ehemanns heute hier mit in den Podcast transportieren, weil wir waren gestern essen bei einem asiatischen Restaurant unseres Vertrauens, in dem ich mit dem Christian auch schon mal war. Und dann sind wir drauf gekommen, man hat ja so seine Standard-Restaurants, in die man so geht. Und es gibt aber auch Leute, die das ja ganz krass machen und dann so ein wirkliches Stammlokal haben und nur da hingehen und nicht links und rechts schauen. Bist du da so oder bist du eher Typ, wow, ausprobieren und voll geil und keine Ahnung?
Ich probiere super gern aus. Ja. Ich habe eher umgekehrt Lokale, wo ich auf gar keinen Fall hingehen möchte.
Wir fragen jetzt nicht, welche das
sind.
Nee,
das sagen wir natürlich nicht, aber da bin ich eher so... Ja. Aus unterschiedlichsten Gründen. Also natürlich, da geht es nicht um irgendwelche Borzen, wo man Angst hat, dass einem die lebendigen Ratten aus der Küche zuwinken, die nicht so süß sind wie ein Ratatouille, sondern einfach, weil man den Wirt aus Gründen blöd findet oder weil man irgendwie weiß, das ist da stimmt. Also ist ja wurscht. Aber so Sachen, und da bin ich dann schon rigoros, da kriegst du mich ungern rein. Mhm. Also warum auch?
Ich habe immer so das Problem, und da haben wir ja auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, dass sich, glaube ich, in Österreich da gerade in der Kochausbildung auch was verändert, was das vegetarische und das vegane Essen angeht. Weil oft, wenn du in so ein standard-bayerisches Lokal gehst, ist das Einzige, was du als Vegetarier essen kannst, halt einfach Käsespätzle. Und das ist mal richtig geil und das esse ich schon auch mal gern, aber ich habe trotzdem einfach gerne auch die Auswahl. Und wenn dann da irgendwie... Ich habe letztens in der Kantine ein mega geiles Sellerieschnitzel mit Kartoffelsalat gegessen. Hat mich so glücklich gemacht, steht auf keiner einzigen Karte. Wäre so einfach. Panier den Sellerie, brat ihn raus, leg ihn mir auf den Teller. Come on!
Ja, es ist tatsächlich eigentlich nicht schwierig. Man kann mit Gemüse so geile Sachen machen. Auch was man, das können die Asiaten halt viel besser.
Ja.
Wie es klingt, aber ist halt so. Rassismus, positiver Rassismus auf dem Tisch. Naja, aber mit Gemüse anders umgehen. Also du kannst auch so Dinge auf den Grill schmeißen und da Röstaromen reinpacken. Ja. Oder im israelischen Raum, da haben wir so ein Kochbuch daheim. Nein, es ist nicht von dem, den jetzt alle denken. Und da kann man einfach unfassbar gut kochen. Und es passiert auch ganz oft, dass man dann so Aha-Erlebnisse hat, wenn man es mal irgendwie mitbringt oder so. Und dann kostet doch mal jemand aus Versehen und merkt,
oh
ja, hörperlade.
Ist da etwa gar kein Fleisch drin?
Das ist ja irre.
Das ist so ekelhaft.
Das schmeckt ja.
Wie kann man so leben? Das hat meine Oma
da hatte ich tatsächlich, und das vor ein paar Tagen ein interessantes Gespräch, und das Interessante daran ist, dass es tatsächlich kein gegenseitiges Missionierungszeug war, obwohl es auf Social Media stattgefunden hat. Sei gegrüßt, das war ein angenehmes Gespräch mit jemandem. Und ich versuche es möglichst verklausuliert zu formulieren,
okay.
Ich will ja hier niemanden bloßstellen. Jedenfalls, die hat offenbar Probleme mit dem Immunsystem oder verträgt ganz viele Sachen nicht, und ich glaube, das ist erstens super fies, und dann wird man anscheinend ja auch sehr allein gelassen. Also du versuchst dann irgendwie rauszufinden, was ist mit mir los? Und der größte Fehler, den man da machen kann, ist ja, dann sich im Internet so irgendwo zu informieren.
Ja.
Und dann landet man bei irgendwelchen YouTubern, die den Ernährungstipp haben.
Den
und
haben
dann
sie alle.
Ernährt man sich plötzlich nur noch von Legosteinen oder irgend sowas. Weil,
die kriegt man aber so schwer runter.
Ja, die musst du häckseln und dann... Also keine Ahnung, weißt du, es gibt so super dumme Tipps, die im Internet rumgrassieren. Und wenn man, Gott, also nicht in dem Gespräch, da war das nicht so, sondern es war einfach ein angenehmer Austausch. Aber oft ist das im Internet sehr missionarisch. Und oh Gott, Leute, bei solchen Sachen, da geht es um die eigene Gesundheit, da geht es um den Körper, da geht es ums Leben, im Grunde, das heißt Lebensmittel.
Ja.
Dann nicht irgendwelchen Haumtauchern, bloß weil denen 50.000 Leute folgen, weil die Frau hübsch ist und eine gute Figur hat und sagt ihr jetzt nur noch Milch trinken oder so Scheiße.
Super.
Nein, oh Gott.
Aber ich bin laktoseintolerant. Egal, trink Milch.
Trink es, nein. Und wenn du es nicht trinken kannst, dann führst dir anders ein. Ja, keine Ahnung.
Christian,
wirklich,
sag mal.
Es gibt alles und es ist wirklich schlimm.
Ja, es ist gruselig. Und man muss halt immer drauf gucken, dass so ein Körper halt einfach mega individuell ist. Ja, und auch auf unterschiedliche Dinge unterschiedlich reagiert. Da muss man einfach auch, also... Ich finde es immer total witzig, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich müsste jetzt ein Ei essen. Ja?
Also schäle es vorher. Tipp, den schwöre ich dir.
Danke.
Den werden Experten bestätigen.
Danke für den Tipp. Das mache ich nächstes Mal.
Ja.
Also bei mir ist es so, manchmal habe ich voll Bock auf Eier. Aber manchmal finde ich es voll ekelhaft. Und ich glaube, dass mein Körper... mir das dann schon auch sagen will, dass er das jetzt gerade irgendwie braucht und deswegen findet er das gerade so gut. Also das würde ich jetzt nicht mit allem machen, weil es ist ein Lebensmittel und let's go. Das muss jeder selber wissen, was er isst und was nicht. Aber bei manchen Dingen habe ich schon das Gefühl, mein Körper braucht dann irgendeinen Stoff, der da halt da gerade drin ist, in dem, auf was ich gerade Lust habe. Kann man das irgendwie nachvollziehen?
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Schaust dich an.
Ich habe tatsächlich gerade dran denken müssen, dass Penny Lane, habe ich ja vorhin kurz erzählt, die scheinen ja auch oft zu wissen, was sie gerade brauchen. Und vor ein paar Tagen hat sie gedacht, leider war sie im Freilauf, sie braucht einen riesen Batzen Wildschweinscheiße.
Ja, gut. Also da habe ich selten Lust drauf.
Das sei froh. Vielleicht, ich meine ja, so wie die das Ding verputzt hat,
ist doch schwer herzubekommen,
scheint es echt zu schmecken. Nee, ja klar, also irgendwie weiß der Körper schon wahrscheinlich ein bisschen, dass er jetzt gerade mal einen Magnesiummangel hat oder Bock auf irgendwas.
Ja.
Und grundsätzlich ist es halt nie schlecht, glaube ich, wenn man ausgewogen sich ernährt. So einfach sich das anhört, aber damit macht man selten was falsch, wenn man halt jetzt keine Intoleranz hat, eine echte, dann ist das nicht verkehrt. Ich habe auch mir erlaubt, tatsächlich, und mir könnt's natürlich vertrauen,
oh Gott.
Später einen Tipp.
Die roten Legosteine, die haben am meisten Vitamine.
Genau. Nee, wo man sich wirklich seriös informieren kann und mal so eine Basis schaffen kann, ohne dass man in den Weiten des Instagram verloren geht.
Jetzt sind wir ja schon voll in das Thema Ernährung eigentlich reingetaucht. Ne? Also es ist ja Essen und Ernährung sind ja fast so ein bisschen auch unterschiedliche Sachen, wenn man sie jetzt mal von Grund auf betrachtet.
Oder das eine ist etwas abstrakter und das andere konkreter.
Jo.
Ich kann ja auch noch, mir egal, wir können auch noch bei, nach was ist dir denn? Also ich habe zum Beispiel auch,
Eier.
Und nicht nach Eiern. Jetzt, was machen wir denn da? Ich habe gelesen, weil ich dich vorhin gefragt habe, ob du so ein Typ Foodtrends bist und habe von einer sehr großen, bekannten Food-Zeitschrift, die Food Trends 2025 mir angeguckt und finde allein schon diese Formulierungen so strunze doof, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf habe.
Tell me more.
Jetzt pass auf.
Was empfehlen
Sie
denn?
Es ist nicht erfunden, diese Zeile, die ich dir jetzt vorlese.
Okay, ich bin bereit.
Das ist wirklich eine der größten deutschen Food-Zeitschriften. Und jetzt halt dich fest.
Ja.
Früher Survival Food, heute hipper Tapas-Star. Sardinen sind der neue Kaviar. Ich schwöre, ich habe das gerade nicht erfunden, weil ich ein Poet bin. Nein.
Sardinen sind das neue Kaviar.
Der neue?
Der neue Kaviar.
Ja.
Ja, ich kann Sardinen verstehen. Okay.
Ich beginne. Was sagen die so zu dir?
Ich beginne den Satz neu.
Na, schade.
Ich kann den Hype um Sardinen verstehen, aber nur rein optisch. Und zwar wegen der Verpackungen.
Ja, ja.
Also es gibt so coole Designs von diesen Sardinendosen, auch wenn man in andere Länder fährt, Griechenland etc. pp. Mega richtige Kunstwerke sind diese Dosen, aber ich kauf's nicht, weil ich mag's nicht essen. Also ich war noch nie Typ Fisch, du so?
Jetzt ist aber hip, verdammt.
Ja, aber ich esse ja kein nix Tier. Nix, und Fisch auch nix Tier. Ist Tier. Oh Gott.
Fisch ist auch kein Tier.
Das ist der
Tier.
Beste Satz, der, den
Hühnchen
ich immer...
Hühnchen ist doch kein Fleisch.
Es fliegt. Und der Fisch ist kein Fleisch, weil der schwimmt.
Ja.
Hä? Aber Fleisch...
Das ist eine Meeresfrucht.
Du isst ja...
Das ist für mich, das ist doch der Take, dass man die Dinger Meeresfrucht nennt. Heute haben wir wieder ein paar Muscheln geerntet.
Mm. Gepflückt.
Gepflückt.
Ja, das macht man, glaube ich, wirklich. Die kann man pflücken.
Ja, stimmt.
Wenn aber die so an einem Stein so dran leben und sich so denken, ich möchte hier nur sein und eine Perle machen und du willst mich essen oder was? Schon auch.
Ja, wie ist das bei dir und Austern? Also du bist ja noch nicht immer Vegetarierin.
Ich esse kein so ein Zeug.
Hast du mal?
Nee, Austern habe ich noch nie gegessen. Du?
Habe ich mal gegessen, ja.
Und?
Hat mich nicht abgeholt.
Hat es dich aphrodisiert?
Nee, ich dachte mir einfach, wenn ich einen... wenn ich einen Lungenharing essen mag, dann kann ich meine eigenen verwenden, habe ich mir gedacht.
Ist das so von der Konsistenz recht ekelhaft, oder?
Ich finde schon.
Okay. Und wie schmeckt's?
Nach Meerwasser. Nach gesalzenem
Lungenharing. Hätte ich einen Tipp, ohne dass eine Auster dafür drauf geht.
Einfach mal einen Schluck nehmen.
Ja.
Es muss ein bisschen glibbern, muss dabei sein.
Ja. Auch das kriegt man vermutlich irgendwie hin.
Das ist voll unfair.
Aber ja, es ist echt total unfair.
Jeder soll also...
Essen Sie Ihre Meeresfrüchte, wenn Sie darauf Bock haben. Was ich schon finde, ist, dass das alles gut riecht. Also da kann ich relaten. Wenn ich so beim Italiener sitze und es bestellt einer so eine Pizza Frutti di Mare, da mache ich schon so... Weil ich finde, dass es gut riecht. Vielleicht ist es der Knoblauch, aber...
Ah, oh, Knoblauch, Beste.
Oh, ich habe ja ein bisschen in der Vorbereitung dein Instagram durchwühlt, weil ich mich erinnert habe, dass du sehr gerne einfach so, so Food-Posts machst.
Mach ich das?
Hast du zumindest eine Zeit lang mal. Und da bin ich auf einen sehr lustigen Post gestoßen.
Oh,
der, der Titel ist Gruß aus der Küche. Und da hast du einfach ein Video von dir gemacht. Also es ist jetzt nur ein Screenshot aus dem Video. Von dir mit Sonnenbrille. Und steht drunter Gruß aus der Küche. Möchtest du uns erklären?
Vor allem, wenn ich die Decke anschaue, dann ist es im Büro.
Möchtest du uns erklären? Was
ich hatte offenbar einen Clown gefrühstückt.
Okay. Gut. Danke für diese Erklärung. Und dann wissen wir schon wieder mehr. Genau. Aber wir waren eigentlich beim Thema Social Media, Food Trends. Die Sardinen sind der neue Kaviar. Was gibt's noch für Trends? Hast du denn noch mehr dabei oder war das die einzige Erkenntnis?
Nee, du, das sind hier ewig viele. Also ich weiß nicht, ob das immer so viele sind, aber ich finde es einfach, es ist toll geschrieben.
Ja.
Wie schaut es bei dir mit Käse aus?
Gut.
Dann Käse in allen Formen und Farben sind im Trend, von leuchtendem Gorgonzola bis zu knalligem Mimolette. Wir wollen ihn geschnitten, geschmolzen, solo oder im Ensemble.
Mhm. Ja, bitte einmal für mich. Mimolette, einer meiner Lieblingskäse aus meiner Kindheit.
Und jetzt, du scheinst, also mit deiner Bohnenpizza, das haben die sofort aufgegriffen.
Hallo?
Hier steht's Bohnen.
Haben wir hier Spione?
Bohnen, da steht's.
Ja.
Ob auf Toast, im Eintopf oder aus der Dose oder, liebe Leute, auf der Pizza. Es sind die unbesungenen Helden des Proteins.
Verzeihung?
Sie feiern ihr Comeback. Ach, die Bohne war doch nie weg.
Die Bohne, also bei mir war die auch nie weg.
Bohne,
in jeder Form. Bohne, beste Freundin. Ja, wenn ihr wüsstet.
Mag, und tatsächlich. Und dann zermanschen und Burger damit machen.
Auch geil. Auch Black Bean Burger. Mhm. Ja. Meine Mama, die wollte früher immer Kidneybohnen in Salat tun, aber so, ich hatte immer die Aufgabe, die so abzubrausen. Da haben nicht viele überlebt, weil ich habe die immer vorher schon weggesnackt. Also ich bin Bohnen- und Kohlrabi-Kind, könnte man sagen. Liebe ich. Ja, Esskultur in Zeiten von Lieferdiensten, Fertiggerichten, Kochboxen, Meal Prepping. Machst du irgendwas?
Ich würde so gern, also ich würde so gern mehr abends kochen, damit ich es mir am nächsten Tag mit in die Arbeit nehmen kann.
Das eigentlich klappt, auch voll schlau.
Nicht immer so richtig gut.
Ja, bei mir, wie gesagt, momentan auch nicht, aber ich sollte das mal wieder tun. Aber auch jetzt langsam kommt es wieder, der Bock so zum Kochen.
Ach, Bock zum Kochen habe ich schon des Öfteren. Aber du hast ja vorhin gesagt, es ist auch so mit der Zeit, weil wenn man es, dann braucht es, wenn man es schön machen will, dann braucht es ein bisschen Zeit. Um das alles auch zu genießen und schnippeln und verschiedene Zutaten. Ja. Weil also,
stimmt schon.
Wie gesagt, ich weiß schon, ich mache mal jetzt mit der Feinde aber ein Stück totes Tier in eine Pfanne hauen und es 2 Minuten anbraten. Das ist für mich noch kein Kochen.
Nee, das stimmt. Ja. Was ist noch ein Trend? Einen mag ich noch hören.
Einen Trend? Ich habe auch viele Outs dabei.
Outs?
Ja, es ist ja nicht nur was in,
ach so, was
es sind auch Sachen out.
Und sag mal.
Also es ist ja nicht meine Erfindung, sondern, okay. Oh, Hühnchen ist out.
Ah. Oh.
Tut mir leid.
Gut.
Dann ist out Diät-Cola. Das ist ein Relikt der 90er offenbar.
Kannst du da relaten?
Endlich, ich, ja, die war bei mir noch nie in. Wie gesagt, wenn ich sündige, so. Dann, also
na,
ich trinke doch keine Cola ohne Zucker, Mann, du Schocke. Aber warum?
Spare ich mir den Zucker.
Aber dann schmeckt's doch nicht.
Ich finde schon. So. Ende der Diskussion.
So, Punkt.
Was noch
und die
out?
Folge ist beendet. Ciao.
Tschüss.
Was ist noch out? Rohmilch waren die in.
Boah, ekelhaft.
Anscheinend dieses Jahr absoluter Social Media Hype, den wir gerne 2024 lassen. Was habe ich es vorher nicht gesagt?
Also, das habe ich verpasst. Die Rohmilch ist an mir vorbei geflossen.
Oh, und jetzt wären alle Dubai.
Ist die Pistazie raus, oder
Pistazie
was?
Ist jetzt, Pistazien, alles ist jetzt aus anscheinend.
Okay.
Scheiße, Mann.
Ja, gut. Die Bäume. Die
tut mir leid, ich finde Pistazie weiter gut.
Ich finde es auch lecker.
Man muss es wegen mir auch einfach nicht Dubai nennen. Man kann auch einfach irgendwas mit Pistazie machen, passt schon.
Ja, finde ich auch. Bevor wir vielleicht in unsere erste Rubrik hineinschlittern, das ist ja dann die Superfach heute.
Korrekt.
Habe ich noch ein kleines Quiz für dich dabei.
Ach Quatsch, ich habe auch ein Quiz dabei.
Nein! Oh mein Gott, wie heißt dein Quiz?
Es heißt absurde Gerichte aus aller Welt, das Quiz.
Geil, meins heißt das große Wahr- oder Quark-Quiz. Katies kulinarisches Halbwissen zum Anbeißen.
Oh, das könnte was Ähnliches sein, fantastisch. Oh, wie viele hast du dabei?
5.
Oh, ich habe nur 4.
Und ich kann auch 4 machen.
5. Musst du bei 5 nicht immer an Hoche
denken? Ja.
Ich liebe Hoche.
Der ist super. Let's Fünf. Dance und so.
Na gut, zurück zu dem.
Also machen wir Wahr oder
wir
Quark?
Quaken wir.
Okay, pass auf. Frage 1. Welches Lebensmittel war früher offiziell ein Zahlungsmittel? A. Parmesan. B. Popcorn.
Parmesan.
Richtige Antwort.
Das hatten wir das nicht neulich irgendwo?
Ich habe das erzählt, ja.
Krass, schau, aber, ich mir das gemerkt habe. Ich klebe an deinen Lippen.
Ja, es war allerdings Ägypten, aber in Italien wurde Parmesankäse im Mittelalter als echtes Zahlungsmittel akzeptiert, denn Gold ist schön, aber Parmesan schmilzt auf Pasta. Okay, Frage 2. Was ist kein echter Bestandteil einer echten Carbonara?
Ey, una Coca-Cola. Ich wollte schon auf die Playlist setzen.
A. Sahne. B. Schweinebacke, also Guanciale.
Ah.
Korrekt. Sahne
ist verpönt.
In der echten Carbonara nichts zu suchen und ist ein kulinarisches Verbrechen.
Da wird man in Italien von den Schwiegermüttern versohlt.
So richtig.
Und zwar überm Knie.
Mindestens. Nicht nur über einem. Frage 3.
Ja.
Was ist laut Studien das knusprigste Geräusch im Food-Universum? A. Das Brechen eines Kartoffelchip. B. Der Biss in eine Karotte.
Oh, da müsste ich jetzt die Kollegin, die frisst von früh bis spät Karotten und es wackeln die Scheiben schon immer. Ich werde euch, In Wirklichkeit ist es nämlich, wenn Penny Lane ein Knäckebrot isst.
Okay.
Und da habe ich neulich was gedreht, das wird ihr mal auf Instagram demnächst sehen. Das ist irre. Ich bin für Karotte.
Es ist tatsächlich wieder richtig. Karotten machen beim Reinbeißen so ein lautes Geräusch, dass Audiotechniker sie oft als Soundeffekt für knackende Knochen benutzen. Und nicht nur Karotten werden dafür benutzt, sondern also in so einer Nachvertonung von Filmen, sondern auch Sellerie oder Bambus.
Bambus. Kumhops, kumhops.
Lecker, lecker. Na dann suche ich mir jetzt von meinen Fragen noch eine aus, die ich
Du kannst ruhig fünf machen, du passt schon.
Die finde ich ganz interessant noch so rein statistisch. Frage 4. Wie viele Menschen in Deutschland geben an, mindestens einmal pro Woche zu kochen? A, rund 45% oder B, rund 80%?
Ich find's so krass wenig, dass nur einmal kochen. Was machen die anderen? Immer so fertig, also...
Naja, ich glaube, so Brotzeiteln und so ist nicht kochen.
Okay, aber dann sind es wahrscheinlich auch nur 45.
Nee, laut Umfragen stehen etwa 80% der Deutschen mindestens einmal pro Woche am Herd.
Na, immerhin.
Ob das allerdings Nudeln mit Ketchup oder ein Fünf-Gänge-Menü oder eine Kochbox ist, da schweigt die Statistik höflich.
Du, das gilt schon als Kochen, die Kochbox.
Ja, das
da auf kocht jeden Fall. Man ja.
Ja.
Okay, das war doch jetzt eine sanfte Einführung.
In
mein Quiz.
Oh mein Gott.
Ja, jetzt gleich wieder Triggerwarnung, wenn ihr einen schwachen Magen habt.
Oder gerade was Leckeres
oder esst. Einfach gerade am Kochen seid, schaltet, dann hört es jetzt nicht aus. Weiter. Macht, oder kocht es erst fertig, esst. Na, ich weiß nicht, wann man sich das anhören soll.
Jetzt.
Aber du musst raten, du hast dann Stellern.
Den lieben HörerInnen nicht, dass sie jetzt abschalten sollen. Komm, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch.
Jetzt, okay,
ihr steht mir bei.
Also, ich habe ein paar Gerichte mitgebracht. Das eine oder andere gibt's wirklich so und das eine oder andere habe ich erfunden als Gourmet-Koch.
Okay, wie läuft's? Ich muss immer sagen.
Ich sag dir, um was es geht und du sagst dann, ob ich das erfunden habe und dir mal kochen soll oder ob es es nicht gibt.
Okay, sag gut an.
Das erste heißt Balut. Dabei handelt es sich um ein angebrütetes Ei. Du bist doch eh so im Team Ei. Das wird in heißem Wasser eine halbe Stunde wie Hummer lebendig gekocht. Also die Embryos sind zu diesem Zeitpunkt schon, haben einen Schnabel und Federn.
Mhm.
Und das wird dann so ein bisschen knurpsig.
Das gibt's.
Wird das dann gegessen.
Das ist wahr.
Das stimmt.
Mhm.
Könntest du?
Nee.
Ich auch nicht. Was absurd ist eigentlich. Also wir sind schon lustig, wir Menschen.
Ja.
Also wenn man sich anschaut, was ansonsten so auf so Speisekarten steht, aber das ist uns, also wobei wir beide, andere, also das wird tatsächlich gegessen, ja.
Nee, das könnte ich nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich, Nee,
könnte ich auch nicht.
Aus welchem Land kommt das, weißt du jetzt?
Im asiatischen Raum.
Ja,
Dann gibt es zum Beispiel eine leckere Suppe, sage ich. Und
Suppe.
Zwar
klingt gibt erstmal gut.
Es gibt die Vogelart, das sind die Salanganen und die bauen Nester. Und denen Nestern wird eine heilsame Wirkung nachgesagt. Und deswegen kann ein Schälchen von dieser Suppe im Restaurant bis zu $100 kosten.
Lass mich raten, da geht's um den Penis oder so.
Nee, die Vögel bauen ihre Nester aus ihrem gummiartigen Speichel.
Hm.
Und dieser Speichel, der soll Alterungsprozesse aufhalten und Kollagenproduktion der Haut ankurbeln.
Naja, gut. Ich dachte schon, es wäre irgendwie sowas Potenzsteigerndes. Das ist ja auch oft so. Nee, das gibt's auch.
Das stimmt.
Ja.
Und die werden wirklich, ich habe Bilder gesehen, einfach so diese runden, dämlichen Nester.
Ich bin ja großer Galileo-Fan, deswegen habe ich das alles schon zumindest mal auf der Mattscheibe gesehen.
Ja, krass.
Ja, tell me more.
Okay, dann haben wir was, aber das wirst du auch wissen. Dann haben wir ein traditionelles Weihnachtsdessert aus dem bäuerlich geprägten Polen. Stotki Stopa Kurczaka.
Mhm.
Ursprung ist, und das finde ich an sich ganz cool, du kennst ja bei uns
Du hast mir jetzt aber schon verraten, dass es das gibt.
Von Nose to Tail.
Ja,
und so gibt es dort auch, weil Rosol war eine nahrhafte Hühnersuppe, die man im Winter gern isst. Und dann haben sie sich gedacht, es gibt aber noch viele andere Teile an dem Huhn. Was können wir machen? Nehmen wir die Hühnerfüße. Die werden zunächst weich gekocht, dann in gesüßter Gelatine eingelegt und das Ganze wird dann wie eine Art Lolli kalt vernascht.
Ja, das gibt's.
Nein, das habe ich erfunden.
Nicht dein Ernst?
Doch, das habe ich erfunden.
Aber es gibt so Hühnerfuß-Dinger. Hühnerfüße isst man doch auch.
Also, Mann, na klar, an jeder Ecke.
Okay.
Aber das Gericht habe ich tatsächlich erfunden. Aber wenn es es schon gibt, ist ja traurig.
Nee, es klingt irgendwie so, als würde das...
Ich habe drei Worte auf Polnisch gegoogelt. Ich glaube, das hieß auch irgendwas mit Hühnerfüßen und das, was ich dann zusammengereimt habe.
Ja, mein Polnisch ist ein bisschen eingerostet. Also ich kann einen Satz auf Polnisch sagen.
Und den? Das ist bestimmt so ein Fluch.
Nee, es ist ein sehr wichtiger Satz. Den kann jeder mal gebrauchen.
Bringen Sie mir bitte ein Bier.
Nee. Ja, pass auf, ich kann einen Satz auf Französisch und einen Satz auf Polnisch. Ich sage erstmal einen polnischen Satz. Chodź, idziemy, pływać. Das heißt, komm, wir gehen schwimmen. Und der wichtigste Satz auf Französisch, den man braucht, der ist je voudrais un oreiller. Das
ich,
heißt...
Ja?
Ja?
Was? Nein, keine Ahnung, ich war leider Lateiner.
Ich brauche ein Kopfkissen. Ich habe mir einfach die wichtigsten Dinge gemerkt.
Ja, ist ganz wichtig. Damit kommst du weit.
Ja.
Okay.
Gut.
Gut, dann das letzte, mein Lieblingsgericht. Du hast es vorhin ja schon angedeutet.
Habe ich.
Wie wäre es? Also ich hab hier viel schöner. Wir fangen an mit einem Verkoster, hat es so beschrieben. Die Textur war angenehm cremig, ähnlich wie Pudding oder wolkiges Kalbshirn, aber nicht unangenehm glibberig. Der Geschmack erinnerte entfernt an Büffelmozzarella und war doch einzigartig mit etwas Süße und leicht salzigem Meeraroma. Jedenfalls spannend und delikat. Dabei handelt es sich um das japanische Shirako.
Was ist das?
Das ist das Sperma männlicher Fische. Serviert roh, frittiert oder gegrillt.
Und ich muss jetzt sagen, yay or nay. Also ich möchte es nicht essen, falls es das wirklich gibt. Möchte ich schon mal vorweg schicken. Aber ich befürchte fast, dass es das gibt.
Das gibt's, na klar. Wahrscheinlich gibt's echt nichts auf diesem Planeten, was wir Menschen uns nicht hinter die Kehle stopfen.
Ja.
Ich finde es nur interessant. Mich würde mir sowas einfach nur immer interessieren. Wer hat es als erstes sich gedacht?
Geil.
Ach, guck mal, der Fisch hat gerade ejakuliert. Wenn ich mir das jetzt frittieren würde, das wäre doch super lecker.
Gibt's noch eins oder sind wir fertig?
Nein, wir sind satt.
Wir sind satt. Gott sei Dank. Wie kriege ich denn jetzt da eine Kurve hin? Hast du eine Kaka-Kurve für uns? Kaka-Kurve.
Also ich habe jetzt wirklich ganz, also meine super Sache ist ganz, sind wunderbare Dinge.
Okay, dann lass uns mal lieber schnell weg von Fischejakulat hinein in unsere Supersach.
Die Supersach.
Also, liebe Katie, Essen ist ja viel mehr als nur satt werden. Also es ist Kultur und Naturerfahrung und kann so ein bisschen Abenteuer sein. Und wenn man sich so aktiv mit Lebensmitteln beschäftigt, dann merkt man eben, dass Ernährung nicht erst beim Kochen beginnt, sondern eigentlich ja schon viel früher bei der Erzeugung draußen, ja, wo das Zeug irgendwie herkommt. Und deswegen würde ich heute eben einladen, diese Begegnungen und dieses Vorher sich mal genauer anzuschauen. Und das kann man ganz toll bei Kursen und Wanderungen und Workshops machen.
Ja.
Und da habe ich heute drei Anbieterinnen herausgesucht, die da ganz interessante und tolle Workshops oder Kurse anbieten, aus unserer Region kommen und das mit ganz viel Leidenschaft und Wissen und Humor machen. Und das ist die erste Dame, ist die Ricarda Berenzon.
Aha.
Die nennt sich auch Haute Couture.
Ah.
So heißt der Blog. Wir verlinken natürlich alles auch in den Shownotes. Die ist auch eine der Vorständinnen, hoffentlich sage ich jetzt keinen Quatsch, doch, von der Slow Food Chiemgau Bewegung.
Spannend, ja.
Und also verbindet quasi Slow Food und Spitzengastronomie mit Pflanzenheilkunde und Wissen.
Mega spannend.
Und auf ihrem Blog nimmt sie uns vor allem mit in die Welt der Wildkräuter. Und da geht es eben um genussvolle Bildung. Wie schmeckt Gundermann? Wozu passt Schafgarbe? Was kann Salbei? Also super interessante Sachen. Und da kann man sich so in so Kräuterwandungen einbuchen. Und
sowas ist saucool.
Sowas ist super toll.
Habe ich schon mal gemacht. Hast du auch sowas schon mal gemacht?
Ich habe sowas schon gemacht. Ich bin ja Gott sei Dank bei diesem Himmelblau-Magazin. Das ist ja das Tollste. Man wird in irgendwelche Dinge geschmissen und lernt nie aus. Und ich merke dann oft, wie dumm ich geworden bin. Also man hat irgendwann in der Grundschule mal vielleicht unsere Natur kennengelernt und dann kommt einem es, also mir zumindest, voll abhanden. Und ich finde das so schön, jetzt das wieder
voll cool
zurückzuholen oder zum ersten Mal kennenzulernen oder zu merken, was man überhaupt alles am Wegesrand ja, essen kann und so. Es ist schon, liebe ich solche Sachen.
Cool.
Ja. Und dann habe ich noch dabei die Andrea Illgut von Treffpunkt Grün. Die lebt mit ihrer Familie auf einem Hof in der Nähe des Chiemsees. Dort hat auch ihre Liebe zur Natur begonnen und heute gibt sie eben ihr Wissen als Kräuterpädagogin weiter. Exkursionen, Vorträge, kommt auch irgendwie, glaube ich, so VHS-Kurse, bin mir nicht sicher. Und dort kann man auch ganz tolle Kurse machen. Gerade eben hat sie mir erzählt, hat sie über Knospen einen Kurs gemacht, die kann man ja teilweise auch essen und ihnen wird eine gewisse, das ist so altes, naturheilkundliches Wissen, das da auch mit reinfließt, werden gewisse Wirkungen nachgesagt. Verlinken wir euch auch, müsst euch anschauen, ganz, ganz tolle, interessante Kurse auch und vor allem dort an diesem Hof, das ist auch wunderschön. Also da haben wir uns mal mit dem Magazin einen Weihrauchkurs angeguckt, also wirklich super spannend, super schön, da kann ich nur empfehlen. Und zu guter Letzt Gmirshunger. Kennt man vielleicht auch aus dem BR, die Sibylle Hunger, die ist eine Fermentista.
Ach krass, das ist auch ein Foodtrend.
Ein Wunderland aus Gläsern, Töpfen und Blubberblasen, auch super interessant zu lernen, wie man eben Gemüse lecker einlegt und Radieschen dann und Sauerkraut und eigentlich konnte alles irgendwie gut einlegt und danach schmeckt das Zeug neu und anders und aufregend und ist richtig, richtig toll und das macht auch irre viel Spaß, sich so mit Essen zu beschäftigen und danach hat man auch was Schönes, vor allem zum Herschenken teilweise auch, das sieht ja auch irre schön aus, immer dieses Gemüse, wenn es dann in diesen Gläsern drin ist, echt auch, das Auge isst ja mit, kann ich euch nur empfehlen. Also wir packen euch diese Infos in die Shownotes, da guckt ihr einfach mal nach den Terminen und macht sowas mit, das ist echt herrlich.
Sehr cool, ja. Da packe ich auf jeden Fall mal meine Mama ein und mache sowas mit der. Voll gut.
Schön.
Meine Supersache. So gern wir ja alle übers Essen reden und wie sehr wir es auch feiern, man darf dabei eins auch immer nicht so vergessen. Und zwar leiden immer noch weltweit über 800 Millionen Menschen an Hunger. Und für viele ist nicht die Frage, was koche ich heute, sondern gibt's heute überhaupt was zu essen, ja? Und daher ist es auch wirklich toll, dass es einfach Organisationen gibt, die sich dafür einsetzen, dass weniger Menschen Hunger leiden müssen. Und ich habe heute 4 davon dabei, aber eine möchte ich euch ein bisschen genauer vorstellen und die kennt vermutlich auch schon jeder, ja? An der Tafel kommt man nämlich eigentlich nicht vorbei. Der Tafel Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger Dachverband, unter dem sich über 960 lokale Tafeln in ganz Deutschland zusammengeschlossen haben. Und ihr Ziel ist es, einfach überschüssige, aber noch einwandfreie Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren und sie an bedürftige Menschen weiterzugeben. Und was machen die Tafeln also konkret? Sie sammeln diese Lebensmittel, die im Handel oder bei Herstellern direkt nicht mehr verkauft werden, wegen zum Beispiel zu nahem Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verpackungsschäden oder auch Überproduktion. Diese Lebensmittel werden dann an Ausgabestellen an Menschen in Not verteilt, oft gegen entweder einen kleinen symbolischen Betrag oder auch komplett kostenlos. Und viele Tafeln bieten zusätzlich auch warme Mahlzeiten, soziale Beratung oder auch spezielle Angebote für Kinder und Senioren an. Und die Tafel richtet sich also an Menschen mit geringem Einkommen, unter anderem EmpfängerInnen von Bürgergeld oder Grundsicherung, RentnerInnen mit niedrigen Bezügen, Geflüchtete, Alleinerziehende in schwieriger finanzieller Lage, auch Menschen ohne festen Wohnsitz. Und es ist einfach toll, dass es Leute gibt, die da auch ehrenamtlich mitarbeiten. Und das ist vielleicht auch so mein kleiner Appell an der Stelle. Es gibt da immer wieder Leute, die einfach gesucht werden, weil Bedarf an Mithilfe ist. Und mein kleiner Appell an der Stelle, guckt doch einfach mal, ob es die Tafel in eurer Nähe irgendwie, ob die Hilfe braucht, zum Beispiel bei der Lebensmittelabholung, Sortierung oder auch Fahrdienste gibt es da oft, die übernommen werden müssen. Dann gibt es aber natürlich auch einen hohen Verwaltungs- und Organisationsaufwand, der da dahinter steckt. Also auch da kann man sich mit einbringen. Und natürlich kann man auch, wenn man jetzt keine Zeit hat, da irgendwie ehrenamtlich mitzuwirken, einfach auch Geld zum Beispiel spenden, auch kleine Beträge helfen da, um einfach Lager, Transporter, Kühltechnik und so weiter zu finanzieren. Und diese Steuern sind natürlich auch steuerlich absetzbar. Das heißt, das ist natürlich auch mal gut zu spenden und eine Spendenquittung dann auch zu bekommen. Kleiner positiver Nebeneffekt dann. Genau. Und aufmerksam machen ist natürlich auch immer so das Ding, um einfach über die Arbeit der Tafel zu reden. Das machen wir hiermit. Und unter www.tafel.de könnt ihr euch dann natürlich noch mehr Infos abholen. Und dann habe ich noch drei eher internationale Organisationen, die man natürlich auch unterstützen kann. Die nenne ich einfach nur kurz. Das ist einmal die Welthungerhilfe Deutschland. Dann gibt es die Aktion gegen den Hunger, Action Against Hunger. Und dann gibt es noch The Hunger Project. Und diese Organisationen machen alle richtig, richtig wichtige Arbeit. Und auch kleine Spenden helfen schon, um da einfach eine große Wirkung zu entfalten, gemeinsam.
Voll gut. Super Sachen sind es.
Yes.
Die Supersach.
Man kann auch selbst ein bisschen gucken. Mir ist es beim Kochen aufgefallen, dass man oft viel mehr wegschmeißt schon beim Kochen, als man müsste. Also mir ist das ganz bewusst geworden, einmal als ich eine Folge von Jamie Oliver gesehen habe. Da gibt es eine Staffel von seinen Milliarden. Da ist er im Garten zugange. Da hat er so eine Outdoor-Küche und dann kommt ab und zu sein Sohn durchs Bild gehüpft. Und da macht er gegrillten Blumenkohl. Und normalerweise bei uns ist es ja gang und gäbe, dass du diese Blätter, viele schon im Supermarkt, diese wegschmeißt. Und damit du ja nur diese, dabei sind diese Blätter, irrsinnig geil.
Ja,
also
cool.
Die zu grillen, die haben einen irrsinnig guten Geschmack und das kannst du essen. Oder beim Brokkoli.
Den Strunk, ne?
Der Strunk, also
den,
wenn man da dieses bisschen das harte Zeug wegmacht und dann kannst du den, das ist ja auch das Gemüse.
Ja,
und so ist
klar.
Es bei so total vielen Sachen, wir schmeißen eigentlich die Hälfte vom Zeug schon im Vorhinein irgendwie weg. Voll doof.
Ja. Das finde ich auch ziemlich cool bei diesen Kochboxen. Ich meine, die müssen verschickt werden und so weiter, aber die arbeiten auch ständig dran, diese Verpackungen auch kleiner zu machen. Also zumindest bei der, die ich aktuell abonniert habe. Und du hast halt auch wirklich nur das, was du bestellst, für wie viele Personen du quasi kochen möchtest. Das ist in unserem Fall jetzt 2 Personen. Und für diese Menge an Leuten bekommst du einfach die Lebensmittel. Und da bleibt halt einfach auch nichts übrig.
Mhm.
Ja, einerseits schlecht, dass für den nächsten Tag nichts übrig ist. Andererseits gut, weil man halt weniger Lebensmittel verschwendet. Das ist echt gut, ja.
Ja, wir haben jetzt ausnahmsweise mal keine Zahlen dabei, aber was bei uns weggeschmissen wird an Lebensmitteln, das ist brutal.
Das ist wahrscheinlich sehr frustrierend. Es gibt ja auch verschiedene andere Boxen. Ich habe mal eine so eine Retterbox abonniert gehabt, die sich um überproduziertes Gemüse oder krummes Gemüse und so weiter gekümmert hat. Aber dann kriegst du da alle 2 Wochen so eine riesen Kiste Gemüse und je nach Saison ist das dann halt irgendwie nur noch Kohl. Puh, das war schwierig.
So im Winter gibt's in unserem Breitengraden eben Kohl.
Den Fermentierkurs damals schon gemacht hätte.
Dann auch noch fermentierter Kohl, das wird nachts unter der Decke kuschelig.
Ja, man muss sich ja irgendwie warm halten. Ne?
Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist das Himmelblau Loft, dein Premium-Fitnessstudio in Rosenheim. Du willst mehr für deinen Körper tun, dich fitter fühlen und ab und an mal richtig entspannen? Dann ist das Himmelblau Loft genau der richtige Ort für dich. Hier bekommst du eine professionelle Beratung, maßgeschneiderte Trainingspläne und über 60 abwechslungsreiche Kurse pro Woche. Von intensivem Krafttraining bis hin zu entspannendem Yoga. Nach dem Training kannst du in der finnischen Sauna, der Bio-Sauna oder im Dampfbad abschalten und neue Energie tanken. Und wenn du Lust auf einen gesunden Snack hast, warten im Bistro-Bereich leckere Eiweißshakes und aromatische Kaffeespezialitäten auf dich. Im Himmelblau Loft erwarten dich Fitness, Wellness und eine starke Community. Erlebe Fitness in einer einzigartigen Atmosphäre. Komm vorbei in der Isarstraße 2 in Rosenheim oder informiere dich jetzt auf himmelblau.fitness.
Werbung Ende.
Du, apropos mal unter der Decke, weil wir haben halt noch gar keinen, doch stimmt, hatten wir schon, aber nochmal.
Wie bitte?
Wir brauchen mehr schlüpfrige Themen, habe ich mir gedacht.
Ach so,
hau
raus.
Jetzt ist mir eingefallen, aber da warst du wahrscheinlich noch zu jung. Kannst du dich an den Hype erinnern um den Film 9,5 Wochen?
Ich kenne nicht mal den Film.
Okay, das war ein Film mit Mickey Rourke und Kim Basinger.
Sie sprechen in Rätseln, alter Mann.
Okay, das ist eine, sie war auch mal Bond Girl, sorry, der Begriff heißt so.
Ja.
Und das muss dann Anfang der 90er gewesen sein, schätze ich mal. Und dann eine total bekannte, also echt große super bekannte Schauspielerin und Mickey Rourke zu der Zeit auch. Der hat in späteren Jahren nach vielen Gesichtsoperationen nochmal einen coolen Film gemacht. Da spielt er einen Catcher, einen Wrestler. Da hat er, glaube ich, war er nicht sogar für den Oscar. Also von den Kritikern gelobt. Und jedenfalls in diesem Film, das war so eine Art der Vorgänger von Basic Instinct oder so. Also so eine Art Erotikfilm.
Ah, krass.
Und da ging es halt darum, dass die beiden immer essen irgendwie in ihren Sexszenen, ging es halt viel auch um Essen. Und es sieht auf dem Bildschirm natürlich toll aus, gell?
Okay.
Dann arbeitet man mit Honig und Milch und irgendwelchen Kirschen und in der Theorie und in weich gezeichnet auf der großen Leinwand, gell, sieht das mega aus. Aber es ist halt so, das ist wie mit Sex auf dem Strand.
Auf dem Strand.
In der eigenen Praxis hast halt, überlegt's mal, wenn du da in deiner Küche willst, du den Schmarrn wieder wegmischen.
Ja.
Also es haben dann Generationen haben dann sich gedacht, yeah, wir müssen auch Nahrungsmittel, wir müssen unser Sexleben mit Nahrungsmitteln aufpeppen. Mhm. Nein, das schaut nur im Kino gut aus.
Aha, der Herr Tobel spricht.
Habe ich mir sagen lassen von Menschen, die das dann nachgespielt haben.
Aber weil du das gerade angesprochen hast, es gibt schon einen sehr erotischen Foodtrend auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du über den auch schon gestolpert bist. Es kommt mir jetzt gerade so, weil du jetzt davon berichtet hast. Und zwar weiß ich das nur, wie erzähle ich denn jetzt diese Geschichte, versteht?
Explicit Lyrics angekreuzt. Nee. Du kannst ja jedes.
Nee, pass auf. Also, ich folge eigentlich einem Gärtner auf Instagram. Jetzt pass
die
auf.
Die Kurve wird weird.
Genau. Und dieser Gärtner hat irgendwann angefangen, sich über Lebensmittel-Instagrammer lustig zu machen. Und zwar diese, ich nenne sie Food-Erotic-Instagrammer, die backen zum Beispiel. Ja? Und dann machen die so einen Teig und dann siehst du, wie der den Teig so knetet. Und dann macht er mit seiner Hand so Bewegungen in so verschiedenen, auch Honig. Und
American
so.
Pie.
Die holen das alles einfach so mit ihren Händen und kneten und machen und tun und weugeln da den Teig aus und liegen dann so halb nackt neben dem Teig und so. Und dieser Gärtner, der
packen wir euch natürlich in die Show.
Das finde ich nicht. Der Gärtner, der macht sich halt so über die lustig und sagt, hey, diese Kochbubble, die ist viel zu erotisch, aber Gärtnern kann auch super erotisch sein und der zieht es halt so ins Lächerliche und pflanzt dann halt so Blumenzwiebeln ein, so. Und auf so eine irrwitzige, scheinbar sexy Art. Und es ist einfach köstlich. Ja. Habe ich das jetzt irgendwie so erklärt?
Ich muss unbedingt die Originale finden. Ich kann mir den Gag super vorstellen, finde ich super lustig. Und ich will die Originale sehen. Das stelle ich mir so abstrus vor.
Also wenn ich das nächste Mal über sowas stolper, lieber Algorithmus.
Ja, das hat ja jetzt Siri gehört, dass wir uns drüber unterhalten. Das kriegen wir danach auf Safe im Algorithmus vorgespielt.
Ja.
Da freue ich mich jetzt schon drauf, wie sich die Herrschaften im Teig wogeln.
Ja, nachdem ich dem Christian heute schon ein sehr appetitliches Video geschickt habe, wo es auch um Eier ging, witzigerweise. Ja, mein Algorithmus hat wieder auf Essen reagiert und auf Eier anscheinend. Und dann ist so ein Brite, der halt einfach, wie viele waren es?
Ich habe nach dem zweiten Glas mit sehr vielen rohen Eiern und konnte ich es mir nicht fertig schauen.
Der einfach 5 so riesige Gläser voller roher Eier trinkt. Und es ist einfach ekelhaft. Also ich musste auch, ich war alleine im Zimmer, hab's alleine angeguckt, aber kennst du das, wenn du trotzdem so reagieren musst und so machst?
Oh ja.
Um das zu verarbeiten, richtig ekelhaft. Mhm. Ja. Starke Leistung.
Also ja.
Und weil wir gerade bei den schlüpfrigen Geschichten sind, da springt mein Kopf gleich
richtig an. Ja, da geht die Maschinerie an.
Das geht's los, weil wir letztens über Arnold Schwarzenegger gesprochen haben. Der habe ich auch, der Algorithmus war lieb zu mir und hat mir ein Interview ausgespielt aus den jungen Jahren von Arnold Schwarzenegger, wo er in einer Talkshow gefragt wird, warum er eigentlich mit dem Bodybuilding angefangen hat. Und dann sagt er, er stand halt mit 15 Jahren vor seinem Spiegel und er war halt der rechte Krischball. Er erzählt das auf Englisch, ich übersetze das jetzt natürlich, damit das jeder gut verstehen kann. Aber eins seiner Körperteile, das war sehr groß und er wollte sozusagen den Rest seines Körpers an dieses bestimmte Körperteil anpassen. Deswegen hat er mit Bodybuilding angefangen.
Das finde ich gut, man muss ja Selbstvertrauen haben.
Ja.
Ich wurde mal...
Ui, jetzt bin ich gespannt.
Nein, ich erzähle jetzt nichts über meine Körperteile. Warten Sie. Ah ja, genau. Es gibt ja... Nein, es wird hier literarisch.
Oh gut, Gott sei Dank.
Ja, so ein bisschen. Also... Viele machen ja den Fehler zu verwechseln, den Erzähler einer Geschichte die Erzählstimme mit der Autorenschaft.
Ja.
Also wenn jetzt was in der Ich-Person erzählt ist und meine erste Lesung damals, ich war bei so einem Stipendiumprogramm dabei und dann haben wir als Abschluss im Literaturhaus München lesen dürfen. Und meine Kurzgeschichte, die war eben ein Ich-Erzähler und da geht's um die Geburt eines Babys und das Baby entwickelt sich in der Geschichte. Das ist dann ganz gruselig, also das rächt sich.
Hast du das selbst geschrieben?
Ja, ja, klar. Also Anlass war, dass wohl meine Oma tatsächlich, also ich war eine leichte Frühgeburt, ich war rechts klein zu Wutzal und es gibt das geflügelte Wort meiner Großmutter, die dann gesagt hat, und aus dem soll er mal ein Mann werden.
Oh.
Toll süß bin ich geworden, zumindest vom Alter her. Die war ganz lieb. Also. Und diesen Satz habe ich eben so als verwendet und in dieser Kurzgeschichte wird dieses Baby kann nicht nur Kraft seiner Gedanken sich rächen dann an dieser Person, die das sagt, sondern hat auch ein sehr großes Geschlechtsorgan schon. Und wir waren danach im Literaturhaus München auf so einem Empfang und dann kam eine, da war ich noch relativ jung, Student, und dann kam eine ältere Dame, wirklich ältere, sehr viel ältere Dame her und hat mich so ein bisschen zur Seite genommen, so angetippt und hat gesagt, ich muss Ihnen jetzt schon mal sagen, also Ihre Geschichte, ja, das fand sie gut. Da scheint mir bei Ihnen, Sie haben Selbstvertrauen und es war so, also ich habe gemerkt, die glaubt,
sie hätte gerne einfach mal nachgeguckt.
Ich glaube, sie hätte gerne nachgeschaut,
okay.
Ja.
Um das zu verifizieren.
Ja.
Ja, der Ich-Erzähler da vielleicht.
Ob ich da was in meinem Leben erzählt habe.
Ja, geil.
Habe ich aber dann nicht verraten.
Okay, ja, man muss ja auch
man
so
muss ein bisschen
Mysterium.
Mysterisch bleiben. Mysterisch.
Man muss das Mysterium um sich herum aufrecht erhalten, darf
Korrekt.
Man sagen. Und so. Puh, jetzt sind wir aber ganz schön abgeschwiffen vom Thema Essen eigentlich.
Abgeschwufft.
Ich würde mal sagen, vielleicht stolpern wir hinein in unsere nächste Rubrik oder... Was meinst du?
Ja, hineingestolpert. Diesmal darfst du anfangen.
Ich fange an. Schmankerl der Folge.
Das Schmankerl der Folge wird präsentiert von Prechtl. Frisch, lecker und mit viel Liebe zu regionalen Produkten. In den Prechtl-Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Aibling und Bad Feilenbach ist Schmankerl-Shopping garantiert. Prechtl, hier geht's mir gut.
Ich habe eine Serie dabei, Christian. Wie überraschend.
Bitte lass sie nicht wieder auf irgendeinem Streamingdienst kommen, den ich nicht abonniert habe.
Ich habe nicht geguckt. Ah doch, ich weiß, wo es gestreamt werden kann. Ich bin gespannt, ob du es schon gesehen hast. Es geht um Chaos, es geht um Schmerz, es geht um Sandwiches. Weißt du, welche Serie ich meine?
Bislang nicht.
The Bear.
Ach, verdammt, siehst
du. Ja. Stell dir vor, du bist ein hochdekorierter junger Koch. Du hast in den feinsten Küchen der Welt gearbeitet, Sterne erkocht, Respekt verdient. Und dann stirbt dein Bruder. Plötzlich stehst du in Chicago in seiner heruntergewirtschafteten Sandwichbude. Fettflecken statt Trüffel, Schulden statt Michelin. Und ein Team, das mehr Chaos als Küche ist. Willkommen bei The Bear. Im Zentrum steht Carmi, ein brillanter, aber innerlich zerrissener Koch, der versucht, aus dem heruntergekommenen Restaurant seines Bruders ein funktionierendes Business wieder zu machen. Und vielleicht auch irgendwie so eine Art Zuhause. Aber es ist jetzt nicht so eine Kochsendung mit Happy End und Flower Power Späßle gemacht, sondern es geht wirklich um Trauer, es geht um Trauma, es geht um Teamarbeit, es geht um Wut, Hoffnung, verbrannte Lebensmittel, weil Sachen nicht klappen. Und so ein Team, das wirklich aus sehr starken einzelnen Charakteren besteht, die da auch sehr schön auch einzeln auch dargestellt werden teilweise. Und es geht darum, wie schwer es ist, auch sich selber und so eine Situation auch so familiär zu retten, während man gleichzeitig irgendwie versucht, da sich was aufzubauen. Ja, und diese Serie, die ist super schnell, aber trotzdem irgendwie langsam, weil also es ist so eine ganz merkwürdige Dynamik, die ich aber super spannend finde. Es ist laut, es ist intensiv, es ist oft gefilmt wie so ein Pulsrasen, aber dann wird's wieder so super langsam. Die Kamera, die klebt immer so richtig an den Figuren dran. Die Dialoge, die überschlagen sich teilweise, da ist viel Aggression auch immer mit dabei. Und man hat wirklich die ganze Zeit irgendwie selber so das Gefühl, man steht selber in dieser dampfenden Küche und muss irgendwie aufpassen, dass einer hinter einem vorbeigeht und so. Richtig, richtig stressig auch teilweise. Da gibt's eine, ich glaube, das ist die letzte Folge von der ersten Staffel. Da geht's um so ein Familienessen an Weihnachten. Und also ich habe mich so unwohl gefühlt, wie ich das angeguckt habe. Und zeitgleich hast du so einen Voyeurismus, der befriedigt werden muss, während du das guckst. Also es ist wirklich richtig krass. Ja, es ist keine, wie gesagt, keine Feel-Good-Serie im klassischen Sinn, aber man fühlt das einfach alles so krass. Und es ist kulinarisch, es ist emotionell, es ist existenziell und es ist natürlich mal wieder ein hübscher Mann im Spiel. Und zwar der Schauspieler Jeremy Allen White, der den Carmi spielt. Und ja, der flucht, der schwitzt, der ist verzweifelt.
Der kocht mit freiem Oberkörper.
Nee, aber mit einem sehr engen weißen T-Shirt. Dass diese Rohheit, diese Tiefe, diese Wildheit, diese Verletzlichkeit, das ist eigentlich alles, liebe Bookgirlies da draußen, was ein guter Main-Character einfach braucht. Ne? Das ist echt schön. Hast du Shameless gesehen, die Serie?
Eine Staffel mal, fand ich cool, aber irgendwie kam es dann wieder auch nicht da, wo ich gucken hätte können.
Der spielt den Lip Gallagher, also der spielte auch mit und war damals schon sehr gehypt, weil er da so auch so ein bisschen zwar den guten, verletzlichen, aber trotzdem so Bad Guy spielt. Also es liegt ihm wohl diese Rolle. Und für die Vorbereitung auf diese Serie hat er richtig Kochtrainings absolviert, hat Zeit in Profiküchen verbracht, hat auch diesen richtigen Messergriff geübt, den man auch wirklich, den er macht und den man da sehen kann. Und diese Performance, die der da so macht, ist wirklich richtig intensiv und körperlich. Also du merkst es richtig, dass der da richtig arbeiten musste dafür. Also dass man schwitzt quasi irgendwie richtig mit, ja, wenn man das anschaut. Und das hat auch einen Golden Globe gewonnen, die Serie 2023, bester Hauptdarsteller. Und den Critics' Choice Award 2020 hat er auch gewonnen. Und es gibt mittlerweile eine riesen Fanbase. Und zwar wird die liebevoll Sad Sandwich Prince genannt.
Oh, entzückend.
Ja, sehr schön. Das ist meine Empfehlung. Guckt euch das an.
Ja, verdammt.
Aber nimmt die Pulsuhr ab.
Man hockt auf der Couch, knabbert seine Tüte Chips und schaut sich an, wie es
ja,
in der
stressig
krassen
ist.
Küche ist. Ja,
voll.
Ja, ich lieb's ja immer, Sachen, die ich nicht gucken kann, aber trotzdem die Kritiken zu lesen. Mhm. Also ich bin immer so sekundär informiert. Mhm. Und natürlich kenne ich diese Serie, also ja, als hätte ich sie gesehen.
Okay.
Also es ist fantastisch, kann ich
Ihnen
bezeugen.
Mach da mal so ein Probeabo, ich sag dir, bei welchem Streamingdienst.
Ja, okay.
Und dann schaust du das mal, oh, das lohnt sich.
Ja, schön. Dann bringe ich jetzt meinen Tipp mit.
Und mach mal.
Da geht's darum, dass ich mich gefragt habe, wir haben ja vorher darüber geredet, wenn man sich über seine Ernährung informieren will, was ist gut, was ist schlecht, mhm, kann man in einen Schmarrn reinkommen oder man kann sich von Leuten informieren oder bei Leuten, die es vielleicht ein bisschen gescheiter angegangen sind. Und so jemanden habe ich heute dabei, war auch, ist jetzt schon tatsächlich ein paar Jährchen alt. Und zwar geht es um den Wissenschaftsjournalisten Bas Kast. Der ist mit Anfang 40, hat es den da bräselt mit Brustschmerzen und der hat sich gedacht, zu viel Stress, zu viel Junkfood, scheiße.
Oh.
Was könnte ich machen, wie kann ich meine Ernährung umstellen, was ist wirklich gesund? Und das ist halt jetzt der Unterschied zu Menschen, die einfach sagen, ich hau irgendwas ins Internet, der hat erstmal recherchiert. Mhm. Also eine mehrjährige Reise durch die aktuelle Alters- und Ernährungsforschung hat der unternommen und zwar wirklich auf eine Art und Weise, der hat sämtliche die besten Studien, irrsinnig viele Studien geackert und Metastudien angeschaut. Das heißt, du findest ja theoretisch eine Studie, die dir bestätigt, keine Ahnung, wenn ich eine Tüte Chips pro Tag esse, bekomme ich volles Haar.
Hm.
Also je nachdem, wie dumm die Studie angelegt ist, nicht jede Studie ist vernünftig. Und der hat halt erstmal analysiert, welche Studien sind wirklich vernünftig, konnten die reproduziert werden, ist es valide? Und daraus hat er dann ein Buch geschrieben und das ist der Ernährungskompass.
Krass.
Der ist, glaube ich, jetzt schon von 2018 oder so. Aber wirklich, das Zeug da drin ist top fundiert. Und es hat räumt eben mit diesen ganzen Mythen aus, vermittelten Verständnis davon, wie unser Körper Nahrung verwertet, wie das überhaupt funktioniert. Und da geht es jetzt eben nicht einfach nur ums Abnehmen, sondern eben ums große Ganze. Was ist gesund? Was hilft bei Langlebigkeit? Was hilft bei Prävention von Krankheiten? Und was hat sich auch angeguckt, was essen denn die Völker, die besonders lang leben? Weil das hat ja wahrscheinlich was miteinander zu tun.
Ja, cool.
Welche Lebensmittel sind wirklich gesund? Welche schaden uns vielleicht? Wie muss man die vielleicht zubereiten, damit die auch in unserem Körper aufgenommen werden können? Proteine, Kohlenhydrate, Fette, wie spielt das zusammen? Welchen Sinn ergeben Vitaminpillen? Was ist eigentlich Fasten? Bringt es das wirklich? Mhm. Also wirklich alles angeguckt, aber super verständlich geschrieben und das ist wirklich kein Diätratgeber, sondern man lernt echt, wie Nahrung und Essen und funktioniert und kann sich da auch für sich das rausziehen, was funktioniert und weiß halt aber auch, das ist einfach, das ist sowas, wie er schreibt. Und also eine überraschend unterhaltsame Orientierungshilfe. Und wer sich gar nicht durchackern will, es gibt am Ende einfach so 12 Tipps.
Sehr gut.
An die kann man sich auch schon halten und dann macht man echt schon super, super, super viel richtig und merkt auch, dass eben gesund essen nicht unbedingt heißt, ich kann mir gar nichts mehr gönnen. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Also das ist schon auch mit Genuss verbunden. Also dieses Buch, der Ernährungskompass von Baskast, nach wie vor echt
mega
super zu empfehlen.
Klingt super spannend, weil ich bin da oft auch so ein bisschen überfordert, geschuldet dem vielleicht auch, was der Algorithmus einem natürlich auch ausspielt. Es hört sich manchmal so super sinnig an, was da so manche Leute erzählen. Und dann recherchiert man mal ein bisschen und denkt sich so, oh, das ist eigentlich totaler Schmarrn, was du da erzählst.
Ja, immer erstmal gucken, wer erzählt und dann überlegen, warum sollte diese Person eigentlich eine Ahnung davon haben, was du dir in deinen Körper reinschaufeln sollst. Also warum zur Hölle hat sie das gelernt?
Mhm.
Hat sie gelernt, gut zu recherchieren oder ist sie einfach nur hip und nett und schaut geil aus und verkauft in Wirklichkeit ihre scheiß Proteinpulver?
Ja, genau.
Das
ist genauso.
Auch beim Essen ein bisschen Medienkompetenz.
Sehr cooler Tipp, das Ding hole ich mir auf jeden Fall.
Ich kann es dir leihen.
Schmankerl der Folge.
Ah, jetzt habe ich schon wieder dein Buch vergessen. Ich bin der beste Buchvergesser des Planeten.
Du hast mir
Ich habe noch Fourth Wing.
Ah.
Teil 1.
Hast du aufgehört oder weitergelesen?
Ja, ich bin nicht, habe es nicht ganz zu Ende gelesen.
Okay.
Es ist mir einfach meine zarte Seele. Weißt du, ich und diese spicy Szenen, da kriege ich ja Angst.
Aber ganz ehrlich, Fourth Wing ist ja gar nichts. Ich höre gerade ein Hörbuch, wo ich mir so denke, Junge, also...
Hör mal.
Das nervt einfach auch in dem Buch nur. Jetzt will ich aber wissen, wie es ausgeht. Toll.
Kann man nicht einfach so jugendfreie Versionen davon
das
bekommen?
Das gibt's ja nicht. Das ist ja... Ach, Herrgott.
Herrgott.
Ein kleines Extraschmankerl hätte ich noch, ein kleines nachhaltig naschen.
Ein Dessert, hau raus.
Es gibt so eine App, die heißt Too Good To Go. Ich weiß nicht, ob wir über die schon mal gesprochen haben.
Ja, ich erinnere mich daran.
Ja. Und zwar ist das eine App, die kann man sich herunterladen aus diesen ganzen App-Stores.
Verrückte App.
Ja, Ende der Geschichte. Nein, Quatsch. Sondern da kann man eingeben, wo man wohnt, also Postleitzahl und das Gebiet durchsuchen. Und es gibt zum Beispiel Bäcker oder auch verschiedene Supermärkte und so weiter, bieten da sogenannte auch Überraschungstüten an. Und da wird halt Zeugs, was vielleicht nicht mehr verkauft wird oder nicht mehr verkauft werden kann oder am Abend nicht mehr weggeht und so weiter, das kann man dann vergünstigt in solchen Überraschungstüten retten. Foodretter sozusagen sein.
Ja, ist cool. Das ist
eine coole Geschichte. Genau.
Ja, voll.
Gut, raus aus dem Schmankerl sollen wir...
Rein ins Kühlenass.
In die Playlist vielleicht. Was meinst?
Ja, gut, dann machen wir es ein bisschen musikalisch.
Du hast vorhin meinen Song schon verraten. Meinen ersten.
Ah, wie geil.
Und zwar packe ich von Spliff Carbonara auf unsere Playlist. Ein Hit mit Kultstatus aus 1982. Die Band Spliff ist eine Berliner Band, ursprünglich aus der Nina Hagen Band hervorgegangen. Und der Song Carbonara ist allen bekannt, vermutlich. Es geht um eine Frau, die nachts um 3 plötzlich Hunger auf Spaghetti Carbonara bekommt. Und die möchte sie sofort. Und der Ich-Erzähler wird von ihrem Appetit überrumpelt und muss sich fügen, obwohl er eigentlich lieber schlafen wird. Klingt jetzt brutal, aber ist natürlich genial inszeniert. Ja, also sie sagt sowas wie, mach mir Carbonara. Und er sagt dann sowas wie, spinnst du? Aber also es ist...
Missbritschen da.
Genau, also frei übersetzt jetzt.
Auf Italienisch.
Auf Italienisch sagt er das.
Nein, das
natürlich.
Ist ja, das Lied geht ja mit so einem kauderwelschigen Italienischen los, ja, genau. Und dann singen sie auf Deutsch.
Und die Kombination aus diesem Italo-Essen, dieser Beziehungsdynamisch, diesem Humor, der da einfach mitschwingt auch in dem Song, macht den sehr besonders. Das ist wie so eine kleine Mini-Sitcom in Musikform. Und deswegen packen wir den drauf. Und das ist ja ein Song, der wird bei uns daheim schon auch das ein oder andere Mal geschmettert.
Ja, es ist furchtbar. Ich kann das Wort Carbonara kann ich wirklich nicht hören, ohne dass in meinem Kopf sofort una Coca-Cola.
Das aber geht mit nicht. Zucker für den Christian.
Ja, eine gescheite Cola. Und das auszuzelte.
Was hast du dabei?
Ja, ich bin tatsächlich bleibe ich bei Getränken. Ich habe zwei Getränkelieder dabei.
Jetzt ist gleich soweit, mein Magen knurrt gleich.
Was Sie nur sehen können, wenn Sie uns auch auf YouTube ab und zu mal anschauen, ist, sie hat heute wieder ihr gigantisch großes Getränkebehältnis dabei und ich möchte gar nicht wissen, was da für Hühnersuppe drin ist. Ja. Das erste Lied heißt Juice und ist von der famosen Lizzo, US-amerikanische Sängerin, Rapperin, Querflötistin, Schauspielerin, die mit ihrem Debütalbum Cause I Love You auch schon 2019 also richtig brutal durch die Decke gegangen ist, eine Ikone der Body Positivity und Selbstliebe geworden ist und so Pop, Hip-Hop, Funk, R&B gemacht hat. Und Juice ist eben die Single aus diesem ersten Album und echt auch ein brachialer Hit gewesen und finde ich richtig geil, weil es einfach so
treibend,
Groove, Funk, Pop, richtig cool und irgendwie haut rein, finde ich geil.
Juice, drauf damit. Ich habe so nachgedacht, was sind Songs über Essen? Und einerseits bin ich natürlich über Carbonara gestoßen. Andererseits bin ich auf einen Song gestoßen, der 2017 rausgebracht wurde, und zwar von Harry Styles. Hast du den gleichen?
Nee, aber ist gut.
Und zwar Watermelon Sugar. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Pop-Songs tatsächlich. Ist einfach ein geiler Song. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert.
Du brauchst es einfach schlüpfrig.
Was? Wieso?
Ach so, du weißt gar nicht, für was das die Metapher ist.
Nee, pass auf. Du kannst es gleich erzählen, weil ich habe eben mal recherchiert, um was es in dem Song geht oder wie wie der da drauf gekommen ist. Und es ist wohl die Sage, dass Harry Styles während einem Trip nach Nashville, den er gemeinsam mit seinem Produzenten Tyler Johnson gemacht hat, ein Buch gelesen hat und das heißt In Cold Blood von Truman Capote. Und im ersten Satz dieses Romans taucht zufällig der Begriff Watermelon Sugar auf. Wenn auch nur indirekt, also die sind nicht gemeinsam im Kontext sozusagen. Mhm. Und der Ausdruck, der blieb dem Harry einfach hängen. Und obwohl er zu dem Zeitpunkt jetzt noch keine Ahnung hatte, worum es später in dem Song gehen soll, hat er den eigentlich mal mitgenommen. Was ist deine Geschichte zu dem Song?
Also sagen wir es mal so. andere
Stimmen sagen?
Textinterpreten, wie nennt man es, Literatur...
Mhm. Menschen.
Literaturwissenschaftler interpretieren das anders und sagen, dass dieses Watermelon Sugar eine Metapher für Oralsex sei.
Also das sind ja schlüpfrigste...
Ich kann dir das jetzt nicht herleiten, ich gebe das ja auch nur wieder.
Ja klar.
Für mich geht es in dem Lied natürlich auch um Obst.
Also für mich geht's da, ich habe direkt dran gedacht, eine Melone grillen zu wollen.
Oder halt auf Festivals gern genommen, ein bisschen aushöhlen und eine Flasche Wodka rein. Mhm. Oh Gott, wir geben hier wieder Tipps.
Ja, also wahlweise kann man auch was anderes nehmen. Ich bin jetzt nicht so der Wodka-Fan, aber...
Du kannst ja in die... Aber es passt zu was.
Rum. Ich würde rum.
Ja, das geht, glaube ich, auch. Und halt dann die Cola. Also, Cuba Watermelon Libre.
Geil. Das wird ein Trend. Da kann diese Food-Zeitschrift, die kann einpacken. Sardellen. Also komm schon.
Ja gut, dann habe ich auch noch ein zweites Getränk dabei. Und zwar möchte ich dich bitten, dass du die lange Version, das ist wichtig, die lange Version. Ich bin da immer ein bisschen heikel.
Schreibst du mir das nochmal per...
Das schreibe ich dir nochmal. Und zwar geht es um Red Red Wine.
Oh.
Halten ja, also ist auch natürlich ein Reggae-Klassiker, aber ursprünglich, wusste ich vorher auch nicht, ist das ein ziemlich geiler, sogar trauriger Country-Song gewesen von Neil Diamond. Ich habe die Version tatsächlich noch nicht gekannt, mir vorhin aber mal reingezogen. Das ist eigentlich im Original auch ganz cool. Ja. Vom Stil her natürlich komplett anders. Liebe Leute, 83 hat UB40 das Song auf ihrem Album Labor of Love, das ist so eine Sammlung von Coverversionen ihrer liebsten Reggae-Songs, draufgepackt, weil die dachten halt, das Original sei auch schon ein Reggae-Lied. Es gab nämlich schon ein Cover von Tony Tribe, der eben schon 69 Red Red Wine als Reggae-Hit gekauft.
Ich habe mir das alles gemerkt
jetzt. Das finde ich gut, das wird abgefragt. Und UB40 machen da eben richtig ein, also auch das, wenn man hört, muss man mitsingen. Also ein bisschen betrunken den Refrain mitzusingen, es gibt nichts Schöneres.
Ja.
Und eben die Langversion, weil es gibt eine Version, da kommt zum Ende des Songs vom Bandmitglied Astro so eine Toasting-Passage. Also Toasting ist so dieses Rap-artige im Reggae.
Toast.
Und Toast. Mit Marmelade.
Mit Erdnussbutter und Marmelade.
Bist du Typ Nutella mit oder ohne Butter?
Bin gar nicht Typ Nutella.
Noch nie gewesen? Dann Nuss-Nougat-Creme.
Ach so, jetzt wo du sagst. Nee, schon, also wenn dann mit, aber fand ich noch nie so. Oh, ich glaube, Penny Lane hat mir gerade hier...
Hat sie gefurzt. Penny Lane hat es zurzeit mit dem Bauch. Seid froh, dass ihr nicht in diesem Zimmer sitzt.
Der Hintern liegt auch bei mir.
Oh, jetzt rieche ich es auch.
Okay, danke.
Es kann sein, dass das Betthulpfall ausfällt wegen Ohnmacht.
Okay, Red Red Wine also. Puh. Ja, man kann sich ja auch so betören. Okay, erste Podcast-Folge mit Hundepups. Ich hoffe, ein Hundepups kommt immer allein.
Normalerweise schon.
Sehr gut. Okay, unsere Playlist ist bepupst. Hast du noch was zu erzählen?
Ich könnte höchstens noch weiter von kuriosen Filmen erzählen. Ah, vielleicht einen noch.
Ja, erzähl einen.
Irgendwann haben sich, warum auch immer, französische Altstars der Schauspielkunst, Michel Piccoli oder so, glaube ich, also so eine Riege von 3-4 französischen Schauspielern zusammengefunden und haben einen echt kuriosen Film zusammen gedreht. Der nennt sich Das große Fressen. Kennst du?
Es kommt mir irgendwie bekannt vor.
Voll Hanebüchen. Und
aber ich wüsste nicht.
Also die verabreden sich an einer Villa und beschließen sich dort zu Tode zu fressen. Und es wird halt dann eine total widerliche Orgie. Also sie kochen eigentlich total super gut und hören aber nie auf zu essen. Und dann irgendwie stößt aus Versehen eine Frau dazu. Und dann, also es gibt wirklich eine abstrus widerliche...
Sind wir jetzt wieder beim Kannibalismus?
Nein, gar nicht. Also gut. Die haben dann dort auch Geschlechtsverkehr, während sie essen und furzen und es ist halt offenbar, ist das hohe Kunst. Also es sind wirklich die Crème de la Crème der französischen Filmkunst.
Weil die Franzosen, die wollten schon immer schockieren.
Machen wir vielleicht doch, bevor die Kleine noch einen fahren lässt.
Das heißt, du möchtest, dass ich dir einen Betthupferl vorlese?
Ich fände das sehr schön, ja.
Okay. Das letzte Mal wurde unser Sebastian, oder das vorletzte Mal wurde unser Sebastian Brettschneider ja nackt durchs Fitnessstudio gescheucht. In der letzten Folge hast du uns das Betthupferl vorgelesen. Da wurde ihm peinlich genau sein Toilettengang am Morgen kommentiert, könnte man sagen. Und schauen wir mal, was ihm heute passiert. Sebastian sitzt aufrecht, wie ein Soldat im Kerzenlicht. Die Tischdecke ist weiß, das Besteck glänzt und irgendwo plätschert leise Jazzmusik aus einem Lautsprecher. Vor ihm dampft ein Teller mit Hühnerbrust in Estragonsoße und gebackenen Drillingen. Es duftet köstlich. Karin nippt genüsslich an ihrem Riesling. Elegant, mühelos. So wie sie es immer tut, wenn sie in einem Restaurant sitzt, in dem das Wort Schaumreduktion mindestens 3-mal auf der Speisekarte steht. »Wir brauchen mal wieder ein bisschen Zeit zu zweit«, hatte sie verkündet, bevor sie zum Hörer griff, um einen Tisch im feinsten Restaurant der Stadt zu reservieren. Seitdem schlug Sebastians Herz fast doppelt so schnell als sonst. Ein Essen, auswärts, also unter Zeugen, war gerade nichts, was er sich wünschte. Lieber wäre er für einen Monat ins Schweigekloster gegangen. Aber es half alles nichts. Die Ereignisse der letzten Wochen liegen schwer auf seinen Schultern und er seufzt. Was kann schon schlimmer sein, als unfreiwillig nackt im Fitnessstudio zu trainieren oder den morgendlichen Toilettengang haarklein kommentiert zu bekommen? Sebastian schwitzt. Nicht nur, weil es hier warm ist, sondern weil er spürt, dass Snorre mit Sicherheit irgendwo im Restaurant lauert. Im Brotkorb, im Kellner, im Korkenzieher. Ganz egal, was er wieder ausheckt, für Sebastian wird es mit Sicherheit wieder mehr als unangenehm. »Du bist heute so angespannt«, sagt Karin, während sie eine ihrer perfekt gezupften Augenbrauen hebt. »Ich? Ach was«, nuschelt Sebastian und versucht, die Serviette unauffällig vom Schoß auf seinen Oberkörper zu verlagern. Man kann ja nie wissen. »Was hast du denn heute so gemacht?«, fragt sie. »Gute Frage. Er hatte sich heute nämlich versteckt, das Haus nicht verlassen, eine Abstellgenehmigung für Pakete beauftragt, um diese nicht mehr selbst annehmen zu müssen. Auch die Kündigung fürs Fitnessstudio hatte er geschrieben und per E-Mail versendet. Dort konnte er sich nach der Aktion letztens ja wohl kaum noch blicken lassen. »Ein bisschen Papierkram«, sagt er, »ganz harmlos.« »Papierkram also«, wiederholt Karin skeptisch. »Hühnchen«, die Stimme schießt durch seinen Kopf wie ein Stromschlag. »Snorre«, Sebastian zuckt so heftig zusammen, dass sein Messer vom Teller rutscht und mit einem metallischen Klong auf dem Boden landet. Karin blinzelt. »Geht's dir gut?« »Ja, alles bestens«, er hebt das Messer auf und versucht dabei, so wenig Aufmerksamkeit der anderen Gäste auf sich zu ziehen wie nur möglich. »Okay«, Karens Stimme klingt trocken. Sie schiebt sich eine Gabel voll Hühnerbrust in den Mund. Sebastian starrt auf sein Essen. »Bitte nicht jetzt. Bitte nicht jetzt.« »Sebastian«, Snorres Stimme säuselt wie ein nerviger Windhauch durch seine Gedanken. »Weißt du, was super peinlich wäre? Wenn du jetzt ganz laut Kikeriki machst und dann einfach vom Stuhl fällst. Nein, nein, nein. Oder noch besser, du nimmst ein Stück Hühnchen, legst es dir auf die Stirn und sagst, ich nehme diese Mahlzeit mit auf meine spirituelle Reise.« Er kichert. Sebastian beißt die Zähne zusammen. Er spürt, wie sein Gesicht heiß wird. Ein Nerv zuckt unter seinem linken Auge. Er weiß, dass Snorre nicht nachgeben wird. »Sebastian«, fragt Karin vorsichtig, »ist wirklich alles in Ordnung mit dir?« Er nickt, zu schnell. »Ganz hervorragend. Ich bin geistig total anwesend und körperlich sowieso.« Karin hebt wieder eine Augenbraue. »Du schwitzt.« »Sag's oder ich mach's schlimmer«, raunt Snorre, der wohl immer noch in Sebastians Messer steckt. Sebastian starrt sein Huhn an. Das Fleisch glänzt in der Soße, als wüsste es genau, was gleich passieren würde. Karin beobachtet ihn mit wachsender Sorge, als Sebastian mit der Gabel ein Stückchen Huhn aufspießt, den Kopf in den Nacken legt und den Leckerbissen auf seiner Stirn platziert. Er öffnet den Mund.
Ja, du bist lustig.
Ich nehme diese Mahlzeit mit auf meine spirituelle Reise. Karins Augen weiten sich. Ungläubig, verwirrt und sichtlich beunruhigt starrt sie ihren Mann an. Und sie ist nicht die Einzige. Zahlreiche Gäste an den Nebentischen beobachten das Spektakel ebenfalls mit wachsender Belustigung. Sebastian hält es nicht mehr aus. Mit knallrotem Kopf und einem letzten entschuldigenden Nicken in Richtung Karin steht er auf und stolpert durch das Restaurant in Richtung der Toiletten. Sein Stirnhuhn liegt noch halb direkt auf der Serviette. Oh nein!
Was war das Stirnhuhn?
Gott, was ist nicht los? Pass auf, ich reiße mich zusammen. Sein Stirnhuhn liegt immer noch halb zerdrückt auf der Serviette, die er beim Aufstehen vom Schoß fegt. Er wirft sich regelrecht
in die erste freie Kabine, verriegelt die Tür und setzt sich auf den Klodeckel. Die kühlen Fliesen, der schwache Geruch von Raumspray, das Flackern der Neonlampe, das leise Tropfen eines undichten Wasserhahns. Alles ist besser, als draußen zu sein.
Ich bringe dich um, zischt er. Wuhuhuhu, tönt Snorre dramatisch aus dem Klorollenhalter.
Die Wahrheit kommt nicht durch Mord, mein lieber Sebastian. Sie kommt durch Scham. Und du warst gerade wunderbar peinlich. Ich bin so stolz auf dich. Wenn du stolz bist, krieg ich Angst. Er reibt sich die Stirn.
Und dann passiert es.
Mit einem Mal verändert sich die Atmosphäre im Raum. Das Neonlichtflackern verstummt, das Tropfen hört auf, alles wird dumpf, als würde jemand Watte in seine Ohren stopfen. Sebastian blinzelt. Die grauen Fliesen vor ihm flimmern. Dann verändern sie sich, werden zu etwas anderem, zu Pergament. Eine alte, vergilbte Landkarte zeichnet sich auf den Wänden ab. Ungenau, grob, mit seltsamen Symbolen, Hügel, Wege, Wälder, Linien, Kreise, Kringel. Und dann, ganz klar und deutlich, ein rotes Kreuz mitten in den Bergen. Ein Name steht daneben, geschwungen und in blasser Tinte. Wendelstein. Sebastian starrt ungläubig auf die Karte. Er kennt den Wendelstein. Ein markanter Gipfel. Nicht weit von München. Ein markanter Gipfel, nicht weit von München. Ein beliebtes Ausflugsziel mit Zahnradbahn und Wanderwegen. Aber warum erscheint ausgerechnet dieser Ort jetzt in seinem Kopf?
Das ist es, murmelt er. Das ist der nächste Hinweis, oder?
Keine Antwort. Snorre schweigt. Zum ersten Mal. Sebastian steht langsam auf, als hätte sich die Schwerkraft verändert. Die Karte verblasst, die Fliesen kehren zurück. Die Toilette riecht wieder nach Lavendel und Desinfektionsmittel. Der Wendelstein also.
Betthupferl.
Boah, hart.
Ich will nicht, dass wir irgendwas rausschneiden. Ich glaube, es ist okay.
Ja, wir lassen das so drin.
Gott. Das war so stimmlich anzuschauen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich da zusammenreißen soll.
Oh Gott.
Ah, hervorragend. Oh Gott, oh Gott.
Es tut mir leid. Ich habe es echt versucht, es gut vorzulesen, aber es hat mich leider leicht zerrissen.
Wer nichts verstanden hat, kann es dann auf der Website nachlesen.
Sehr gut. Und wer wissen will, was ein Stirnhuhn ist, der schreibt uns eine Nachricht.
Du kannst ja die Tage mal einen Instagram-Post machen mit einem Stirnhuhn.
Mit einem Stirnhuhn? Ja, ich esse ja kein Hühnchen. Kannst du
das anders kannst du Michi dann unterjubeln.
Ja, okay. Wir wissen, wohin die Reise geht.
Nach Wendelstein. Ich kenne diesen Berg auch.
Ich auch. Ach Gott. Ja, Halleluja. Gut, wir sind wieder am Ende dieser Folge angelangt. Es war wunderschön, Christian.
Ja.
Es war mir ein innerliches Tofu-Braten mit dir. Am Ende, wie immer, unser Hinweis. Abonniert diesen Kraut- und Rüben-Podcast. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung. Sagt uns, wo ihr gelacht habt und wo ihr geweint habt, vielleicht auch. Meldet euch mit Themenwünschen und Feedback gerne per E-Mail an podcast@himmelblau.com. Und wir sorgen auf Wiederhören.
An Gurden.
Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt Simon Gmach. Musikalische Untermalung Dominikus Fuchs. Kontakt podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.